Religion is religion only when it unites. Religion is no more religion when it divides.
Nika Tungalika, unity in diversity.
Whatever we once were, we are no longer a Christian nation. We are also a Jewish nation, and a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of non-believers.
Air Force Base.
Benedict the 16th waved at crowds of people lined up to cross paths with the Pontiff.
Touchdown to lift off coverage of Pope Benedict the 16th's pilgrimage to America.
With people that were so thrilled that the Holy Father was here. And it was such a privilege to welcome this good man to the United States.
Einen schönen guten Abend. Ich habe noch gar nichts gesagt. Ich freue mich, dass Sie hergekommen sind, obwohl so ein schöner Sommertag heute war und man den noch genießen könnte, so diesen Tag ausklingen lassen könnte im Garten oder sonst wo. Glauben Sie es mir, ich wäre heute gerne auch lieber woanders heute Abend. Aber ich dachte mir, ja, der Mensch lebt nicht nur von dem, was auf der Haut gut tut und in der Natur, in den Augen ein schöner Anblick ist, sondern auch von dem, was aktuell um uns herum geschieht, es zu verstehen, darüber nachzudenken, zu analysieren, daraus Konsequenzen zu ziehen und auch sein Leben, wenn nötig, zu ordnen. Wir haben in den letzten drei Abenden, ich denke, für alle, die da waren, müssen wir zugeben, eine große Portion an Informationen zu uns genommen. Und das war bestimmt nicht jede Information so einfach zu verdauen. Aber wir haben gestern darüber gesprochen, dass nun mal eben vollwertige Nahrung eben mehr Beißkraft und mehr Verdauungsarbeit erfordert, als wenn wir einfach nur Leichtkost zu uns nehmen. Das ist so in der Natur. Das ist auch in unserer Ernährung so. Darüber haben wir gestern gesprochen. Und das ist mir voll bewusst. Und ich muss Ihnen einfach mal ein Kompliment machen. am Anfang dieses Abends. Ich bin erstaunt und ich bin wirklich Gott dankbar, dass Sie diese Energie haben und diese Entscheidungen treffen, sich dem auszusetzen. Es ging viel einfacher und es ging viel bequemer. Wir werden heute, so wie ich jeden Abend sagte, werden die Themen nicht einfacher, sondern Sie haben vielleicht gemerkt, dass von Abend zu Abend die Puzzleteile, die wir anschauen und wir versuchen, zu einem Bild zusammenzulegen, nicht so, wie wir das wollen, sondern wie die Teile zusammengehören, damit es ein Bild gibt, dass diese Teile, ja, wenn wir das zusammenlegen, Stück um Stück ein Bild uns vermitteln, wo wir in der Lage sind, etwas besser zu verstehen, was das Weltethos bedeutet. Worum es dabei geht, das ist mein ganzes Anliegen. Und dass wir für uns, für unsere Familien Entscheidungen treffen und uns darauf einstellen, auf dieses Weltethos und seine Forderungen. Wir haben gestern gesehen, dass es um nichts weniger geht als die Herausbildung und die Neuformulierung eines Verhaltens- und Gesetzeskodex, der weltweite Verbindlichkeit haben soll. Und das ist ein ernstes Thema. Heute wollen wir uns einem Thema widmen, das so einen, ja, etwas, ja, scheinbar schon fast mystischen Titel trägt, das Geheimnis der Pyramide. Ich kann Ihnen versprechen, das ist kein esoterischer Vortrag, auch wenn es so vielleicht vom Titel sich anhören mag. Ich möchte Ihnen heute Abend, möchte ich Sie mitnehmen und ich möchte das heute runterbrechen und Ihnen zeigen, wie jetzt diese Papiere, diese Global Action Plan und wie es alles heißt, wie das umgebrochen werden soll in den einzelnen Regionen, Kulturen und Religionen dieser Welt und was nun, nachdem wir erkannt haben, dass das Weltethos, dass die neue Weltordnung, Sicherheit und Friede, Friede und Sicherheit nur dann stattfinden kann, wenn, so Kühn und andere, nun die Religionen untereinander Frieden haben. Wir haben bisher an den Abenden noch nicht darüber gesprochen, was eigentlich dieser kleinste gemeinsame Nenner sein soll, an den alle Religionen sich befrieden sollen, wo die Religionen, Kulturen, Kirchen sich treffen und sagen, eigentlich ist das, was wir gemeinsam haben. Und nicht erst seit 2 Jahren, nicht erst seit 10 Jahren, sondern das ist, was eigentlich alle Religionen seit Hunderten und Jahrtausenden gemeinsam haben. Und diesen kleinsten gemeinsamen Nenner wollen wir heute auf die Spur gehen. Und wollen uns gespannt darauf vorbereiten, worum es hierbei geht. Vor nicht ganz einem Jahr sah ich dieses Bild in der Presse. Diese junge Dame kommt gar nicht so weit her von diesem Ort hier, aus dem Bayerischen. Und als ich im ersten Augenblick dieses Bild sah, dachte ich das, was viele denken im Jahr 2012, die ja vielleicht schon ein bisschen vorsichtig sind, wenn wir in die Medien schauen, denn wir wissen, dass heute viele Bilder, denen wir in der Medien begegnen, aus werbetechnischen Gründen modifiziert werden, um Kaufeffekte zu, ja, forcieren. Und der erste Gedanke, der mir kam, als ich dieses Bild sah, war, dieses Bild ist eine Fotomontage. Nun, wie wird es Ihnen gehen, wenn Sie auf einem Spaziergang sind und Sie würden hier an einer Wiese vorbeigehen und würden plötzlich nach links schauen und würden sehen, wie ein Mädchen auf einer Kuh Springreiten macht über Hindernisse. Und ich möchte Ihnen gleich mit dieser Frage mitgeben, dass dieses Bild keine Fotomontage ist. Es ist original. Es ist echt, was Sie hier sehen. Nun, Frage. Sie gehen spazieren an so einem schönen sonnigen Tag wie heute und Sie sehen ein junges Mädchen auf einer Kuh. Und sie galoppiert über eine Weide, dieses Mädchen mit einer Kuh, und springt über meterhohe Hindernisse mit dieser Kuh. Wie wird es Ihnen gehen im ersten Augenblick? Wäre es nicht so, dass wir erstmal groß staunen würden, große Augen machen würden und wir würden uns vielleicht die Augen reiben und würden sagen, Moment, hier stimmt was nicht, da fehlt ein Pferd. Wären wir verwundert, ja oder nein? Würden wir staunen? Wie wäre es, wenn wir am nächsten Tag einen Spaziergang machen und wir gehen wieder an derselben Stelle vorbei und wir sehen, da ist wieder diese Kuh und das Mädchen drauf und die springen zusammen über Hürden, als ob es ein Pferd wäre. Nun, wir würden stehen bleiben, wahrscheinlich, wir würden wieder schauen, wir würden uns wieder vergewissern, wir würden wieder überlegen, Mensch, was ist das für ein Mädchen, die es schafft, eine Kuh dahin zu führen, dass die Kuh wie ein Pferd über solche Hindernisse springt. Ich muss Ihnen die Geschichte dahinter erzählen, warum das so geschieht. Dieses junge Mädchen, knapp 12 Jahre alt, sie hat sich so sehr, sie ist die Tochter einer Landwirtsfamilie, Landwirte, und sie hatte keinen größeren Wunsch und keinen sehnlicheren Wunsch, als sie wollte schon immer ein Pferd haben. Und sie hat gesagt, Mama, Papa, ich würde so gerne ein Pferd haben. Und Mama, Papa hat gesagt, tut mir leid, das ist zu teuer. Wir können uns kein Pferd leisten. Nun, sie hat es noch 2-3 Mal versucht. Mama, Papa, können wir nicht ein Pferd uns anschaffen? Ich würde so gerne springreiten. Nachdem Mama und Papa hart geblieben sind, hat sich das Mädchen gedacht, so, wir haben kein Pferd, aber wir haben einen Stall voller Kühe. Ich schnapp mir, ich habe den Namen vergessen, wie die Kuh heißt. Tut mir leid. Yvonne, ah, hier ist jemand informiert. Ich schnapp mir diese Kuh, setze mich drauf und ich werde diese Kuh trainieren, bis sie denkt, sie sei ein Pferd. Nein, bis die Kuh das tut, was das Tier tut, was ich eigentlich möchte. Nun, sie hat es geschafft, ich weiß nicht wie, aber es ist Zeit, dass es möglich ist. Wer denkt, dass Kühe einfach solche trägen Tiere sind, die einfach nur den ganzen Tag auf dem Boden liegen und kauen, der hat sich geirrt. Es erfordert das nötige Feingefühl. Nun zurück zu unserem Spaziergang. Wir sind auf dem Spaziergang und gehen am zweiten Tag an der Wiese vorbei und wir sehen dieses junge Mädchen mit der Kuh. Wie reagieren wir? Noch nicht ganz so erstaunt wie am ersten Tag. Da sind wir festgewurzelt und haben es kaum geglaubt. Jetzt gehen wir vorbei und sagen, naja, es ist schon ein tolles Mädchen. Und wir gehen am nächsten Tag wieder vorbei und gehen dort spazieren. Und dann, wenn wir spazieren gehen, sehen wir wieder dieses Mädchen, fleißig. Ich meine, die hat ja das nicht einmal im Monat praktiziert. Bis eine Kuh wirklich das kann, da muss man wirklich ein paar Stunden drauf sitzen. Nun, wir gehen hier vorbei, wir wohnen in der Nähe bei diesem Mädchen und wir gehen wieder vorbei am dritten und am vierten Tag und am fünften Tag und wir sehen an jedem Tag das Gleiche. Wir sehen das Mädchen mit der Kuh hüpfen wie ein Pferd. Was passiert in den nächsten Tagen? Wir gehen dort vorbei, 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage. Was passiert mit uns, wenn wir jeden Tag vorbeigehen? Wir gewöhnen uns an dieses unfassbare Bild, was uns am Anfang angewurzelt hat auf dem Boden und wir den Mund kaum zubekommen haben. Das wird für uns zur Normalität, ja oder nein? Okay, wir gehen spazieren, wir bekommen Besuch, liebe Verwandte aus Amerika, aus dem Land, wo die Mustangs zahm geritten werden, damit sie Springpferde werden. Und da kommen die lieben Verwandten aus Amerika, besuchen uns. Und wir haben gut gegessen und wir gehen spazieren, um zu verdauen. Und wir gehen dort an der Wiese vorbei. Unsere amerikanischen Verwandten und wir gehen da so vorbei. Und siehe da, das fleißige Mädchen ist wieder auf der Weide mit ihrer Kuh. Und sie springt ganz wild mit ihrer Kuh und galoppiert durch die Wiese. Und wir gehen spazieren und unsere amerikanischen Freunde, sie gucken plötzlich nach links und sie bleiben stehen und ihr Kinn fällt nach unten. Und sie stupsen uns an und sie kriegen kaum das Wort und sie zeigen in die Richtung von dieser Kuh und von diesem Mädchen und sie versuchen sich zu artikulieren. Und wir gehen dort spazieren und sagen, ach so, Ach ja, das ist nur dieses Mädchen, das mit der Kuh über Hürden springt. Ja oder nein? Nun, wir müssen einige Tage nur mit unseren amerikanischen Freunden dort vorbeigehen und wir werden genau dasselbe bei ihnen merken wie bei uns. Sie werden nach einigen Tagen, werden sie sagen, tolles Mädchen, nach einer Zeit lang, was passiert, wenn wir jetzt angenommen, hypothetisch, dort in der Nähe wohnen und wir gehen, weil wir die Gewohnheit haben, jeden Tag eine Stunde zu spazieren, wir gehen jeden Tag dabei und sehen dieses Mädchen mit der Kuh springreiten. Was passiert nach einem Jahr? Wir schauen noch nicht mal mehr hin, weil es für uns so zur Normalität wurde, dass wir einfach sagen, dass wir gar nichts mehr sagen. Es geht rein in unser Unbewusstsein. Nun, warum ich das erzähle ist, das geht nicht nur mit springenden Kühen so, sondern mit allem in unserem Leben. Auch mit Pyramiden. Frage, wer war schon mal in Gizeh? Darf ich mal fragen? Okay, ein paar waren schon mal dort. Manche behaupten, das sei eines der Weltwunder. Und ich muss zugeben, ich war noch nicht dort. Ich kenne das nur von solchen schönen Bildern. Nun, wie ist es, wenn man vor einer Pyramide steht, die tausende von Jahren alt ist und die ein gewaltiges architektonisches Meisterwerk sind? Das sind nicht nur einfach Klötze von Steinen. Das ist Architektur in feinster und in Perfektion. Wie geht es uns da, wenn wir vor sowas stehen? 140 Meter in die Höhe ragend. Wir stehen da, wir fotografieren, wir filmen. Am nächsten Tag sind wir noch in der Nähe und wir machen von der anderen Seite. Wir können es kaum glauben. Wir fahren nach Hause und zeigen unsere Bilder und wir zeigen unsere Filme und sagen, schau mal, ich war dort und ich habe das gesehen und schau mal dieses und jenes. Und wir sind völlig aus dem Häuschen über dieses unglaubliche, antike Meisterwerk von Pyramide. Was glauben Sie, wie es den Beduinen geht? Die hier, die so ab und zu mal einen Touristen hinten drauf nehmen und da vorbei wackeln lassen. Was glauben Sie, wie die Beduinen schauen, die 30 Jahre an den Pyramiden vorbeigehen? Die sagen, wenn sie zusammen beim Tee trinken sind, dann sagen die, weißt du, ich kann eins nicht verstehen, was die Touristen hier an diesen Pyramiden finden. Es ist so. Und genau so werden uns ins Unbewusste Wahrheiten oder Philosophien oder Weltanschauungen oder globale Pläne in unser Bewusstsein verfrachtet und uns Informationen und Ziele mit uns verkettet in unserem Denken, wo wir am Anfang, wenn wir darauf aufmerksam werden, vorausgesetzt, wir werden darauf aufmerksam, erstaunt reagieren, aber wenn wir es lang genug sehen, wenn wir nur lang genug dieser Dinge ausgesetzt werden, plötzlich irgendwann der Effekt eintritt, der völlig normal und menschlich ist, der Gewohnheitseffekt. Wenn wir gestern genau mitgedacht haben, und diejenigen, die da waren, dann werden wir sehen, dass das, was wir gestern erkannt und studiert haben, was der Plan ist, nämlich die Errichtung eines solchen neuen strukturellen Umwandlung, eines neuen Wertekodex, die Abschaffung der Gebote Gottes und hin zu einem neuen Wertekodex, dass das nicht so viele Menschen schlucken, sondern sich dagegen wehren. Aber wie ist es, wenn wir langsam darauf vorbereitet werden? Ganz schleichend. Auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner, der alle Religionen miteinander verbindet, inklusive der christlichen Religion, und wir gar nicht merken, dass dieser kleinste gemeinsame Nenner schleichend, langsam, Schritt für Schritt für uns absolut akzeptabel wird, obwohl wir, wenn wir genau darauf das erste Mal wirklich informativ und wach drauf blicken, wir sagen, eigentlich ist das wirklich nachdenkenswert. Und ich möchte heute nachdenken, wenn wir über die Pyramide nachdenken. aber nicht über die Pyramide, die ein architektonisches Meisterwerk aus Steinen ist, sondern über eine Pyramide, die von Menschenhand gemacht ist, aber immateriell ist. Und jetzt müssten sie eigentlich fast platzen vor Neugier. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Ich habe in den letzten Jahren, habe ich aus persönlichem Interesse, weil ich auch mal in der Medienbereich kurz gearbeitet habe, habe ich Ihnen einige Zusammenschnitte gefasst aus Filmen, wie sie mancher von uns oder sagen wir mal die Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land wöchentlich, vielleicht sogar täglich sehen, in ihrem Heimkino oder in anderen Kinos. Hollywood ist dabei, subliminal uns etwas in unser Bewusstsein bzw. Unbewusstes hineinzufrachten, das weit über das hinausgeht, über Liebesgeschichten und Dramen und Psychogeschichten in irgendwelchen Filmen. Und ich möchte Ihnen, bevor wir weiterreden, einige Ausschnitte zeigen, die beweisen, dass es irgendeinen Grund geben muss, warum in den letzten Jahren eine absolute Flut in den Medien erkennbar wird von okkulten Symbolen und von ganz bestimmten Ideologien, von Weltanschauungen hineingemischt werden in die Filme, wo diese Filmstory zunächst mal gar nichts damit zu tun hat, mit diesen Symbolen. Und ich möchte Ihnen einige, weil wir ja immer, Sie wissen das, Sie sind jetzt schon 3 Abende hier gewesen, wir haben ja immer ein bisschen Zeitfenster, das wir ausreizen wollen, möchte ich Ihnen nur einige wenige Beispiele zeigen. Schauen Sie mal zu, vielleicht kennen Sie den einen oder anderen Film, ich vermute die wenigsten daraus. Ich habe manches ein bisschen in Zeitlupe nachspielen lassen, damit man das einfach sieht, was man sonst nicht sieht, wie hier systematisch in Filmen für Kinder und Erwachsene, hier Scanner Darkly 2006, Symbole transportiert werden, die man nur sieht, wenn man genau hinschaut und sich Zeit nimmt. Well, let me explain. Hier Hackers von 1995, wo hier jemand per Internet jemanden erzählen will, was die neue Weltordnung ist. Hier aus dem Film Halloween Town. Kleine Symbole, die wir vielleicht mal irgendwo gesehen haben, die aber eine Ideologie verkörpern. Hier in dem Film Halloween Town auf dem Taxi sehen wir eine Pyramide mit einem Auge drin. Wir sehen Figuren und Menschen formiert in Form einer Pyramide. Wir sehen okkulte Symbolik. Hier der Film, der erfolgreiche Film 300. Hier in einem Psychokrimi sehen wir nur in Zeitlupe, dass die Lampe im Hotelzimmer hinten eine Sonne hat und darin eine Pyramide. Hier im Hintergrund in einem gleichen Film The Handmaid's Tale und in einem Film Being There von 1979 hier im Vorbeigehen Aeon Flux, ein Blockbuster von 2005. Andere Filme, überall sehen wir dieses Symbol, ein Dreieck mit einem Auge. Hier Tomb Raider, Simpsons, Kinderfilme. Sehen wir in Kinderfilmen hier okkulte Symbole, die man nur sieht, wenn man einfach das mal in Ruhe anschaut. Okkulte Symbole und immer wieder die Pyramide mit dem Auge drin. Verniedlicht hier ein Freimaurertempel in The Simpsons. South Park, ein anderer Kinderfilm. Die Lampe als Pyramide hier. Ein bekannter französischer Film und dann in Anatomie 2000 gedreht. Hier sehen wir das Dreieck, immer die Sonne dabei. Egal welchen Film wir heute anschauen, Hardcore-Logo von 96. Überall, fast unbemerkt, The Master of Disguise, der Meister der Täuschung. Überall in Kinderfilmen, überall sehen wir es heute. Und ich kann Ihnen nur einige zeigen. Wenn Sie zum Beispiel ein neuer Film mit Nicolas Cage, National Treasure, überall. Und bitte, wenn Sie die Zeit haben, prüfen Sie es selbst. In den letzten Jahren nimmt es einfach so stark zu, dass bestimmte Symbole uns präsentiert werden, als ob es den Anschein hat, dass jemand der weiß, dass ein Mensch sich an etwas gewöhnt, wenn er es nur oft genug sieht, dass er nicht nur sich an ein bestimmtes Bild oder ein Symbol gewöhnt, wir könnten ja auch das Bild nehmen von der Kuh und dem Mädchen drauf, ist ja auch nur ein Bild. Nun, aber wenn ich ein Bild sehe, ist ja nicht nur ein Bild, ist ja nicht nur ein Foto, nicht nur eine Zeichnung. In einem Bild steckt immer, immer, bitte merken Sie sich das, und das weiß die Werbeindustrie ganz genau, in einem Bild steckt immer, immer eine Ideologie. Es gibt kein Bild ohne Weltanschauung. Jeder Künstler, jeder Fotograf verrät etwas über seine Person in seinem Bild, das er fotografiert oder zeichnet. Das ist die Kunst der Werbeanalyse, die ein eigener Bereich ist, eine Wissenschaft, und die, wenn man sie ein bisschen beherrscht, ein bisschen gefeit ist vor dem Flut an Bildern, die uns animieren sollen, etwas zu kaufen, ein Produkt. Nun, in dieser Welt, liebe Freunde, werden nicht nur Produkte verkauft. Zahnpasta und Waschmittel und noch irgendwie ein Produkt, das immer neu angepriesen wird. Neu, 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 neu. Alles ist neu und alles ist so toll. Es ist alles viel besser als das vorige Produkt. Das ist die Grundpsychologie. Es ist besser als das vorige. Neue Formel, neue, neu, neu, neu. Was neu ist, ist einfach, Packung wird klein, der Preis geht hoch und das ist das Neue an dem Produkt. Sonst gibt es nichts Neues an den Dingen. Salomo hat gesagt, es gibt nichts Neues auf dieser Erde. Nun, aber man kann nicht nur Produkte verkaufen durch die Gewohnheit, durch die subliminale, bildhafte Gewohnheit, kann man nicht nur Produkte verkaufen, sondern auch Ideologien und Weltanschauungen. Und das ist sehr wichtig. Meine Frage ist heute Abend, welche Ideologie, welche Weltanschauung steckt hinter diesem Symbol, das wir wie noch nie zuvor in einer Flut in den Medien heute konfrontiert werden? Weil wohl eins der bekanntesten Bilder, wo dieses Symbol drauf ist, ist das amerikanische Präsidentensiegel. Hier sehen wir eine Pyramide, die sozusagen eine Grundphilosophie der amerikanischen Nation darstellen soll. Wir sehen hier die Informationen Annuit Coeptis und auf diesem Band dieser Spruch Novus Ordo Seclorum. Ich werde darüber überhaupt jetzt nicht groß sprechen. Ich habe in einer vorigen Serie über die neue Weltordnung das sehr ausführlich behandelt. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Das heißt, die neue Weltordnung, die ja von Professor Kühn gesagt wird, es kann keine neue Weltordnung geben ohne ein neues globales Ethos. Das heißt, um einen verbindenden Wertekodex, der für alle Menschen, alle Religionen und alle Kulturen verbindlich wird. Also, wenn wir sehen, die neue Weltordnung, da steht nicht drauf, die neue amerikanische Ordnung oder Pax Americana oder sonst irgendwas. Da steht drauf, Weltordnung. Das heißt, hier ist eine globale Ideologie auf einem amerikanischen Siegel. Und Annuit Coeptis, was so viel übersetzt werden kann wie mit »Es wird gelingen«, oder manche übersetzen es, ich habe nachgeschaut, mit Gott lässt es gelingen, obwohl das Wort Gott hier nicht drin ist. Aber es kommt aus der Mythologie. Und auffällig ist, dass das, was hier sichtbar ist, eben nicht ein Dreieck ist. Es ist sehr wichtig. Was ist das hier auf diesem Siegel? Das ist die Rückseite des amerikanischen Siegels. Was ist das? Was sehen wir hier? Technisch gesprochen. Ein Gebäude, ja oder nein? Ist es ein Gebäude oder ist es kein Gebäude? Sehen wir das alle? Gut, die Pyramide ist ein Gebäude. Das ist kein Bild, kein Dreieck. Es ist ein Gebäude, ein antikes Gebäude. Interessant ist, dass diese Weltordnung scheinbar nicht komplett ist. Und das wird dargestellt in dieser Grafik anhand eines Abschlusssteines, der in diesem Auge mit dem Auge verschmilzt, dieser Abschlussstein, der verschmilzt regelrecht mit diesem Auge. Und dieses Auge wird umrahmt mit, sehen Sie das von da hinten? Mit einer Sonne. Wir analysieren nun mal, wir bewerten nicht, wir interpretieren nicht, wir schauen nun mal, was wir sehen. Das ist sehr wichtig, damit wir nicht in die Fallen treten, die oftmals wir tun, indem wir interpretativ irgendwelchen Spekulationen nachgehen und irgendwelchen Pseudotheorien. Das geschieht meistens deshalb, weil man schnell interpretiert, ohne einfach mal die Fakten zu sammeln, sie auf den Tisch legt, wie in einem Puzzle. Wenn Sie puzzeln, wer puzzelt gern? Gibt es hier jemanden, der gern puzzelt? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ich puzzle auch gern, wenn die Puzzle ungefähr 5 bis 10 Teile haben. Ansonsten macht mir Puzzeln keinen Spaß. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, 500 Teile zusammenzusuchen, um dann nachher ein Bild zu sehen, was auf dem Karton sowieso schon draufsteht, das ist für mich einfach, Entschuldigung, will niemand zu nahe treten. Aber es gibt Leute, ich habe Leute kennengelernt, die machen Puzzleteile, die machen Puzzle mit 5 und 10.000 Teilen. Ja, Wahnsinn. Da würde ich verrückt werden. Ja, wo fängt man da an? Karton umstülpen, 10.000 Teile. Und so geht es vielen Menschen. Sie sehen in der Welt die Informationen in den Nachrichten, heute Journal, Tagesthemen, hier, wieso, dieses, Fakten hier, von hin, 1.000 Teile auf dem Tisch. Oh, das interessiert mich nicht. Das zueinander in Bezug zu bringen, ist für mich einfach kein Interesse, weg. Aber man bekommt auch nicht das Bild. Es sei denn, man weiß, wo der Karton liegt. Hinkt natürlich das Beispiel ein bisschen. Aber der Punkt ist der, dieses Symbol, das wir heute in den Medien wie eine Flut auf uns drauf geschossen wird, in uns hineingeschossen wird, ist ein Gebäude aus der Antike. Halten wir das mal fest als ein Informationspuzzleteil. Ein Baustein, der noch nicht dieses Gebäude komplett macht. Wenn dieser Baustein oben drauf wäre, wäre dieses Gebäude, die Pyramide, komplett. Ist sie aber nicht. Das heißt, diese neue Ordnung, dieses, und wir haben ja gestern gesehen, Ordnung ist ein anderes Wort für Norm, ein Kodex, ein Gesetzeskonstrukt. Darum geht es ja in der neuen Weltordnung, um ein neues Gesetzeswerk, das etwas Altes ablöst, eine alte Ordnung ablöst. Und das wollen wir uns anschauen. Was steckt dahinter? Was ist dieses, dass dieses Gebäude komplett wird? Und was repräsentiert dieses Gebäude eigentlich? Jeder sieht dieses Siegel, aber was repräsentiert es wirklich? Amerika ist es sicher nicht. Da können Sie jeden fragen. Informieren Sie sich. Diese Pyramide stellt nicht Amerika dar, obwohl es auf dem amerikanischen Siegel ist. Normal müsste man davon ausgehen, neue Ordnung, Amerika, neue amerikanische, neue Ordnung, ja gut, die Pyramide stellt Amerika. Nein, tut sie nicht, sondern sie stellt etwas Globales dar. Schauen Sie mal, ein Werbeplakat, das habe ich zugeschnitten, habe ich aus dem Internet gefunden, auf der Internetseite der Vereinten Nationen. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, dass die Vereinten Nationen nicht eine ausschließlich politische Organisation sind. Können Sie sich erinnern? Die Vereinten Nationen sind auch eine spirituelle Organisation und das verhehlen sie auch gar nicht. Auf der Internetseite der Vereinten Nationen wird sehr deutlich, wenn man lang genug mal klickt und die Parallellinks, die verlinkt sind, klickt, weiß man sehr schnell, dass die Vereinten Nationen eine spirituelle Organisation sind. Deswegen haben sie auch in New York in ihrem Headquarter einen Anbetungsraum, der so gestaltet ist, dass jeder, egal welche Religion sie hat oder jemand vertritt, welche Weltanschauung, in diesem Raum, in diesem sakralen Raum, wie er genannt wird, seinen Gott anbeten kann. Da steht ein schwarzer Stein in der Mitte und da kann jeder dort meditieren, beten, was immer er will. Mitten im Headquarter der Vereinten Nationen. Nun, das Plakat, das ich fand auf der einer der Internetseiten, der verlinkten, von den Vereinten Nationen, sagt etwas über diese spirituelle Grundweltanschauung der Vereinten Nationen. Nämlich, the spiritual work of the United Nations and the liberation of humanity. Das heißt, die Vereinten Nationen, die laut Barack Obama gegründet wurden, um was in der Welt zu gewährleisten und zu sichern? Frieden und Sicherheit. Peace and Security. Paulus vor 2000 sagt, es kommt der Zeitpunkt, wo die Menschen sagen werden, Friede und Sicherheit. Die Vereinten Nationen sind etwas, ein Begriff, den Paulus nicht kannte, aber das Konzept hatte Gott Paulus gezeigt, dass der Zeitpunkt kommen würde, wo Menschen, alle Menschen danach rufen würden, nach einer Vereinigung, die Frieden und Sicherheit zum Ziel hat. Und hier die Vereinten Nationen sagen, ihre geistliche Arbeit, nicht ihre politische Arbeit, ihre geistliche Arbeit würde worin bestehen? Die Menschheit zu befreien. Ein normal denkender Mensch muss jetzt was fragen? Wovon? Genau. Legen wir das nochmal einfach ab. Es ist ein Puzzleteil. Wir legen das auf den Tisch. Wir sehen, aha, die Farbe, die Form. Wir schauen mal. Wir machen mal den Rand erst und dann füllen wir uns mit den Details in der Mitte. Sie wissen ja, hat mir ein guter Puzzler gesagt, wie man ein Puzzle, wie man Erfolg hat. Wie fängt man an beim Puzzle? Ganz am Rand in den Ecken. Ganz an der Peripherie. Was will der Mensch am dringlichsten wissen? Wie es in der Mitte aussieht, denn da versteckt sich meistens das Bild. Am Rand ist das Unwichtige. In der schönen Gebirgskette oder sonst was, im Rand nur noch der blaue Himmel und irgendwo vielleicht ein Ast von einem Baum. Aber in der Mitte steht die Kuh mit dem Mädchen drauf. Also, die Vereinten Nationen bekennen selber, dass ihre geistliche Arbeit darin besteht, die Menschheit zu befreien. Und wie stellen sie das grafisch dar? Heute war ein anstrengender Tag, ich weiß, für mich auch. Zusammen sind wir stärker. Ja, das ist schon sehr gewagte Interpretation. Also was ich sehe, ich sage Ihnen mal, was ich sehe. Ich sehe hier eine Pyramide. Und ich sehe noch mehr. Ich sehe nämlich, dass die Pyramide in der Mitte etwas hat, nämlich einen Lichtkegel. Als ob in diesem Pyramide angedeutet wird, dass die Mitte in dieser Pyramide nicht unwichtig ist. Wir sehen sonst in den Filmen, in den Medien, sehen wir in der Mitte der Pyramide meistens was? Das Auge. Das ist interessant. Wir machen jetzt einfach ein bisschen Puzzeln. Dann ein anderes Werbemittel. Eine bekannte Netzwerkfirma, amerikanische. Ich mache keine Firma, ich werde nicht bezahlt für diese Leute. Keine Werbung. Aber wenn Sie schon in die Öffentlichkeit treten, dann werde ich es auch mal benutzen. Und jetzt schauen wir uns das Bild genau an. Ich habe mal in einer Werbeagentur gearbeitet, so als Springer, nicht als Designer und Fotograf. Ich durfte so die Arbeit machen, die keiner wollte. Aber ich habe ein bisschen mitbekommen von der Werbearbeit. Nun, da ist eine Firma, ein weltbekannter Konzern. Die möchten ein Werbefoto machen und einen Artikel. Sie bestellen einen guten, nein, einen Profifotografen. Glauben Sie, dass wenn eine Firma manchmal 5- bis 6-stellige Beträge ausgibt für ein Foto, dass der Fotograf kostet und die Kosten in einem Medium, in einem Werbemedium, einer bekannten Zeitschrift, bis zu 6-stellige Beträge? Glauben Sie, dass da einfach eine Firma sagt zu einem Fotograf, kannst du mal bitte ein Bild schießen und dann für uns geben? Das wird genau vorbereitet. Denn jedes Werbebild hat eine Botschaft. Denn man möchte ja was verkaufen? Das Produkt. Und deswegen wird das Bild genau vorbereitet, wie dieses Bild und was auf dem Bild dargestellt wird, genau hingestellt. Der Fotograf geht hin und sagt hier, Moment, stopp, hier ein bisschen rüber, du lachen, du ein bisschen weiter rein, guck nicht so ernst und so weiter. Da läuft einfach ein bisschen, damit dieses Bild gut wird, damit die Botschaft rüberkommt. Nun, was steckt in dieser Botschaft dieses Bildes? Da stehen einige junge Mönchschüler, buddhistische Mönchschüler. Was sehen Sie? Keine Interpretation bitte, nur reine Fakten. Wir sehen, dass die buddhistischen Mönchschüler eine Formation bilden. Ich meine, die könnten ja irgendwo auf der Treppe stehen. Aber der Fotograf hat gesagt, du stellst dich dahin. Du stellst dich dahin. Und du stellst dich dahin. Und jetzt noch ein bisschen rechts, links und du nach oben und so weiter. Das heißt, dieses Bild ist kreiert. Das ist kein Schnappschuss. Wohin schauen alle Mönchsschüler? Auf die Mitte. Und was man hier sieht, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, ist eine Pyramide. Sehen wir das? Oder soll ich nachhelfen? Hier. Eindeutig eine Dreiecksform. Und ich behaupte, dass hier eine Pyramide dargestellt wird. Und alle schauen auf die Mitte. Und wenn man weit genug weggeht, sieht man gar nicht mehr, dass das ein Laptop ist, sondern dann sieht man nur noch einen roten Punkt in einen schwarzen Punkt in einer roten Pyramide. Und jetzt schauen wir die Interpretationen auf dem Text. Ein Spiel verbindet die Welt, ein Unternehmen die Menschen. Worum geht es in dem Bild? Um Verbindung. Verbindung meint, dass Menschen zusammenkommen und eins werden. Welcome to the human network. Willkommen im menschlichen Netzwerk. Netzwerk bedeutet, dass etwas, dass alles miteinander verbunden ist in einem Netzwerk. Stromnetzwerk und so weiter und so fort. Ah, könnte es sein, dass in den Medien die Pyramide ein Menschennetzwerk darstellt? Wie war nochmal diese Botschaft von der Vereinten Nationen auf ihrem Plakat? Die geistliche Arbeit der Vereinten Nationen, die Befreiung, the liberation of humanity, und wird dargestellt, die Humanity, von was? Als was? Als eine Pyramide. Und was befreit sie? Das Licht, das in dieser Pyramide kommt. Das befreit sie. Die Frage ist, was ist das, was in dieser Pyramide dargestellt wird und scheinbar die Menschen befreit? Hier genauso. Willkommen im menschlichen Netzwerk. Und diese Firma hat viel Geld bezahlt, um dieses menschliche Netzwerk als Pyramide darzustellen. Und das, was sie verbindet, ist das, was in der Mitte schwarz angedeutet wird. Das, was in der Pyramide mittendrin zu sehen ist. Schauen Sie mal, das ist nichts Neues. Seit Jahrhunderten gibt es dieses Symbol. Und zwar mit verschiedensten Ideologien dahinter. Hier sehen wir bekannte Ideologien, das ist aus einem Freimaurerkult. Hier sehen wir das in der Mitte. Hier ist der Abschlussstein. Hier ist das gesamte Komplex. Hier ist der Abschlussstein. Und interessant, überall ist die Sonne zu sehen. Hier eine andere Version davon. Angedeutet eine Pyramide durch Zirkel und durch den Winkel. Und in der Mitte dieser Pyramide ist die Sonne. Wir sammeln nur mal ein paar Puzzleteile, mehr nicht. Wir interpretieren nicht, wir sammeln nur Puzzleteile. Schauen wir mal eine andere Philosophie an, eine andere Weltanschauung oder Religion, Kultur, wie wir es nennen wollen. Sagen wir mal, die Bestandteile des Weltethos, des zukünftigen. Hier nochmal ein architektonisches Meisterwerk. Wir sehen aber, dass dieses Gebäude erinnert uns schwer an, wer ein bisschen Ahnung von Architektur hat, sieht, dass dahinter die aztekische Kultur steht. Das ist ein Zikkurat, nennt man das in der Architektur. Ein Gebäude, das Abstufungen hat. Zikkurat. Interessant ist, dass uns die besten Archäologen und die besten Architekten, die historische Architektur in ihrem Feld haben, in ihrem Fachbereich, dass die uns sagen, dass in der Antike Zikkurate immer ausnahmslos religiöse Gebäude waren. Immer. Und das Interessante ist, was ist denn eine Pyramide? Wer war denn schon mal dort auf dem Bild? Sieht die aus wie mit einem Lineal gezogen. Wenn man hochklettert, sieht man, was ist die Pyramide? Rein architektonisch. Ein Zikkurat. Es ist ein Zikkurat, wo die Bestandteile feiner sind, auf die Größe hin im Verhältnis, aber es ist architektonisch ein Zikkurat. Ist die Pyramide ein religiöses Gebäude? Ja oder nein? Ja, was waren die Pyramiden? Gräber. Ich kann nicht jetzt zu tief auf diesen ganzen Kult eingehen, was jährlich einmal gefeiert wurde in den Pyramiden, wo sozusagen der, der in diesem Grab lag, vereint wurde und wiedergeboren wurde und so weiter. Es steckt ein ganzer Kult hinter. Lassen wir das mal dahingestellt. Das kann man überall nachlesen, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Wir sehen jetzt einfach nur mal, dass hier in diesem Bild ein Ziggurat ist, eine, sozusagen eine Pyramide, man könnte auch sagen ein Turm. Und dass oben in diesem Turm das ist, worum es wieder geht. Oben irgendwo sieht man das Auge angedeutet und interessanterweise hinter diesem Turm sieht man angedeutet was? Die Sonne. Okay, hier sehen wir eine esoterische Form davon, von dieser, also wir sehen eine neue Weltanschauung. Hier sind wir bei den Azteken, vorher waren wir bei den Vereinten Nationen, dann sind wir beim amerikanischen Siegel. Völlig andere unterschiedliche Weltanschauungen, Philosophien, politische Ansätze, Kulturen, völlig unterschiedlich. Aber interessant ist, dass in, nicht in manchen, ich werde Ihnen was zeigen, in den letzten Jahrtausend in allen Religionen eins vorzufinden ist. Schauen Sie mal, hier ist eine esoterische Form davon. Eine Pyramide und in der Pyramide, hier sehen wir das Yin- und Yang-Zeichen, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, hier sehen wir eine Hand und in der Mitte der Hand sehen wir ein Pentagramm, umzogen mit einem Kreis. Wir wissen das, wenn wir ein bisschen da uns sachkundig machen, dass das hier ein Symbol ist, ein religiöses Symbol im Satanismus. Hier ist es eine ganze Philosophie, die dahinter steckt, die mich momentan überhaupt nicht interessiert. Aber in dieser Ideologie, in dieser esoterischen Ideologie, sehen wir jetzt in dieser Pyramide eine Schlange. Und die Schlange besteht aus, sieht man das von hinten, lauter kleinen Dreiecken, also sozusagen kleinen Pyramiden. Eine Kette von Pyramiden und in diesen Pyramiden das Auge des Horus. Hier stecken Ideologien dahinter, Weltanschauungen. Was suchen wir heute Abend? Nur mal kurz zur Nachfrage. Was suchen wir heute Abend? Den kleinsten gemeinsamen Nenner all der Religionen, die sich vor unseren Augen miteinander verbinden im Weltethos, in einem neuen Weltethos, das so Küng, Helmut Schmidt und alle, die ich zitiert habe, Barack Obama, alle predigen sie es im Chor. Wir brauchen ein neues moralisches Gesetzesgebilde, damit dieser Ethos juristisch verankert wird in den einzelnen Nationen, das heißt, Verbindlichkeitscharakter bekommt. Nur kurz zur Erinnerung, damit wir wissen, wir sind noch beim Thema. Gehen wir mal weiter. Hier sehen wir es in der Architektur, überall an Fenstern, an Gebäudewänden, hier, hier. Wenn wir aufmerksam durch die Städte gehen, werden wir sehen, dass es viel häufiger irgendwo uns antrifft, als wir ahnen. Zum Beispiel auch in Architekturen. Hier in der Valencia, das ist ein neuer Platz, der erst vor wenigen Jahren neu gestaltet wurde, architektonisch neu gestaltet wurde. Und man, wenn man mit dem Auto hier vorbeifährt, was glauben Sie, was man hier sieht? Nicht viel, wenn man von hier kommt oder von da kommt. Aber wenn man aus der Perspektive weit weg geht, so wie hier in diesem Foto, sieht man, dass diese Halle zum Beispiel, was darstellt? Ein Auge, richtig. Hier war übrigens zur Einweihung dieses Gebäude, hatte die katholische Kirche hier eine Messe gefeiert, sieht man hier. Interessantes Gebäude, wer kennt es? Das hier, man sieht es nochmal in klein, habe ich es hier oben gemacht, das ist das gesamte Gebäude, hier schaut mitten raus die Pyramide mit dem Auge hier oben. Und das ist das Parkhaus zu diesem Gebäude. Und dieses Gebäude ist der oberste Gerichtshof in Jerusalem. Und jetzt schauen wir mal, dieses Parkhaus, das direkt daneben steht, ist was oben? Eine Sonne. Ich habe Ihnen gestern gezeigt, dass selbst, nein, Entschuldigung, vorgestern, im zweiten Thema, dass die zwei höchsten Rabbiner in Israel kurz vor dem Tod von Johannes Paul II. Nach Rom fuhren und ihm den aaronitischen Segen gespendet haben, was für einen Juden absolut undenkbar ist, einen nicht beschnittenen den aaronitischen Segen zu sprechen. Das ist phänomenal, was hier passiert. Es ist wirklich so, dass die Religionen sich einigen. Man kommt immer näher. Man kommt immer näher an das Bindeglied. Aber was ist dieses Bindeglied, außer dass alle Frieden wollen? Was ist das Instrument, das diesen Frieden hervorbringen und gestalten soll? Worum geht's hier? Was ist das Rückgrat dieses Ethos? Schauen wir mal hier auch andere Weltanschauungen, wie hier in der deutschen Loge in Niedersachsen. Was sehen wir hier oben im Dachgiebel? Wir sehen hier wieder die angedeutete Pyramide und wir sehen inmitten, sehen wir das Malteserkreuz und dann sehen wir um das Malteserkreuz, bitte was? Die Sonne. Hier in Augsburg, in der Hauptwachstraße, Entschuldigung, in Bamberg, in der Hauptwachstraße, oben an der Apotheke, gegenüber vom Deichmann, sieht man dieses Symbol. Überall, ich will jetzt gar nicht so lange da dran bleiben, in der Modebranche, das ist ein bisschen verdeckt hier, das sind so die Straßenkleidung, man sieht es überall, selbst hier die Werbung für Parfum, die lautet hier, ich bin kein Franzose, Sie können es lesen, übersetzt Engel oder Dämon. Das ist ein bekanntes neues Parfum von einem noch bekannteren Designer. Und die Frau, die hier dargestellt wird, hat hier um ihr Auge, was? Hat sie hier diese Form eines Auges, einer Pyramide, die jetzt man nicht sieht, das ist hier das Dreieck, und in dem Dreieck sieht man hier das Auge. Okay, ich will nur mal aus verschiedenen Bereichen, Werbung, Architektur, egal wie alt, egal welche Philosophie, egal welche Ideologie dahinter steht, wir sehen hier, dass es hier irgendwo was Verbindendes gibt. Hier gibt es einfach ein Symbol, das alle sehen, alle wahrnehmen, alle registrieren, bewusst oder unbewusst, aber die wenigsten Leute nehmen sich die Zeit und fragen, was steckt eigentlich hinter diesem Symbol, das wir heute in jedem Kinofilm und fast in jedem, ich möchte nicht sagen jeder, aber in fast jedem Kinofilm, egal was die Story ist, Science Fiction, Krimi, sehen wir dieses Symbol. Was steckt dahinter? Seit Jahren ist in der Rock- und Pop-Szene dieses Symbol vertreten, die Pyramide mit dem besagten Auge oder angedeuteten Auge. Zum Beispiel die alte Rockgruppe Ultrafox, Rage in Eden, Und man sieht hier auf dem Plattencover die Pyramide, die kippt und mit dem Auge angedeutet. Oder zum Beispiel Def Leppard, so eine Hard-Metal-Gruppe, sieht man auch hier die Pyramide mit dem Auge drin. Ich kann hier durchgehen durch die Rockszene. Wir sehen Madonna in ihrem ersten Film damals. Sehen wir mit einer Jacke und man sieht hier die Pyramide, die noch nicht abgeschlossen ist, wieder mit dem Abschlussstein und dem Auge drin. Der bekannte und von allen Jugendlichen fast besuchte, täglich besuchte Musiksender, MTV, hier die Pyramide mit dem Auge wieder drin. Egal, wo wir hinschauen, wir sehen es. Vor allem in der Rock- und Popkultur sehen wir es. Tony Patterson, egal wer das ist, wir sehen es, entweder versteckt oder offensichtlich. Hier ist es mehr versteckt, hier die Pyramide angedeutet und dahinter immer wieder innen drin etwas. Interessant ist, die Vereinten Nationen, das Bild, das ich Ihnen gezeigt habe von den Vereinten Nationen, zeigt ja, dass diese Pyramide darstellt, das menschliche Netzwerk, die Menschheit. Und sie sagt, unsere geistliche, spirituelle Arbeit ist es als Vereinten Nationen neben der politischen Arbeit, die Menschheit zu befreien. Und das, was scheinbar so befreiend ist, wird angedeutet bei den Vereinten Nationen durch ein Licht, das von der Pyramide her ausgeht. Wir sind momentan nur Puzzlesammler, mehr nicht. Hier noch ein paar Stück, einfach bevor wir zum Konkreten kommen. Okkulte Symbole, immer in Verbindung mit der Pyramide, aus der Mitte etwas kommt, was scheinbar die Menschen befreit, erleuchtet und sonst wohin führt. Hier aus der Techno-Szene, in Trance we trust, eine Persiflage auf in God we trust. Und wir sehen hier die Pyramide mit dem Auge drin, überall. Rod Stewart auf seinem Plattencover, hier ist die Pyramide und man sieht die Sonnenstrahlen, die weggehen. Und das ist aus den Ende der 70er Jahre. Hier, Bob Marley and the Wailers mit der Platte Uprising. Was reißt denn da ab? Worum geht's da? Die Sonne. Und wie ist die Sonne platziert? Hier sehen wir die Haare von Bob Marley, sehen wir dargestellt als eine Pyramide Und oben als Abschluss sehen wir die Sonne, die leuchtet. Und wenn Sie mir sagen, dass das Zufall ist, dann sage ich, warten Sie noch ein bisschen. So geht es immer weiter, auf Geldscheinen. Interessant. Es scheint so zu sein, dass in allen Bereichen der Gesellschaft und des Lebens die Menschen befreit werden müssen und dass diese Befreiung der Menschheit dargestellt wird durch eine solche Pyramide, die nichts anderes darstellt als das menschliche, verbundene Netzwerk. Die Einheit der Menschheit. Das Weltethos. Wie man es nennen mag, es gibt verschiedene Namen dafür. Aber ich kann das belegen und ich versuche das gerade ansatzweise für Sie, dass Sie mir nachfolgen können, dass hier selbst auf Geldscheinen, die es bald nicht mehr geben wird, auf Geldscheinen dieses Symbol kommt und deutlich machen soll, dass wer das Geld hat, der hat diese Freiheit. Hier sehen wir zum Beispiel estisches Geld, die Kronen. Hier, ich habe es ein bisschen vergrößert, sieht man nicht. Hier sieht man eine Säule, darauf der Abschlussstein und daraus ausgehend die Strahlen, natürlich als Sonne angedeutet, auch in anderen Kulturen. Soweit ich mich erinnere, ist das eine ukrainische Währung. Und wir sehen hier was, beim doppelten Hinschauen, die Pyramide mit dem Auge drin. Hier der Euro, hinten drauf das Brandenburger Tor. Wenn wir genau hinschauen, die Straße, die durch das Brandenburger Tor geht, ist dargestellt als Pyramide mit etwas drin und die Strahlen gehen davon aus. Wir sehen hier israelisches Geld und drauf Edmund Rothschild. Ich muss jedes Mal, wenn ich das Bild sehe, muss ich staunen. Wer den Film Matrix kennt und weiß, wer die Matrix erfunden hat und den Schauspieler sieht, der die Matrix erfunden hat, da muss ich jedes Mal staunen. Das ist wie ein Zwillingsbruder. Als ob der Rothschild da die Hauptrolle gespielt hat. Na, ich sage nicht mehr zu dem Film. Hier, überall, deutsche Sporthilfe. Sagen Sie mir bitte, welchen Sinn, bitte helfen Sie mir, welcher Sinn ergibt es, dass auf der deutschen Sporthilfe eine Pyramide ist mit einem goldenen, leuchtenden Abschlussstein? Was denn? Sagen Sie mir den Sinn. Helfen Sie mir. Ich sage Ihnen welcher. Sport verbindet die Welt. Deswegen muss es Olympia geben. Deswegen muss es Meisterschaften wie Europameister, Weltmeisterschaften geben, wo Länder, die sich eigentlich gar nicht riechen können, die eigentlich im Normalfall die Ausländer sind, aber bei der Weltmeisterschaft plötzlich sich alle verbinden. Man kämpft zwar irgendwie gegeneinander, aber man fühlt sich so eins mit den anderen. Ich glaube, jeder weiß das besser als ich, weil ich bin kein Fußballer wirklich im Herzen. Aber wenn wir das sehen, die Weltmeisterschaften, wie die vermarktet werden, die ganze Botschaft, die rüberkommt aus diesem Flimmerkasten ist, die Welt ist eins. Das ist der Grund, warum das drauf ist. Die menschliche Netzwerk, das Human Network, AOL, brauche ich nicht viel sagen. Was macht AOL? Es verbindet die Welt durchs Internet. Menschliche Netzwerk. Dargestellt durch das A, ein A und innen drin ein angedeutetes Auge. Oder Sony mit seinem Vaio, das A angedeutet als Pyramide. Sigma, eine bekannte Firma im Bereich der Office-Hardware. Da sitzt jemand drauf und meditiert und was hat er auf seiner Brust? Eine umgekrete Pyramide mit einem angedeuteten Auge drin oder was auch immer dort aus der Pyramide kommt, das von den Vereinten Nationen gesagt wird, dass es die Menschheit befreit. Okay, ich merke, ich bin am Punkt, wo ich jetzt zum Thema kommen kann. Oder noch nicht ganz. Schauen Sie mal eine Zeitschrift über Europas Finanzdebakel. Und was sieht man hier? Europa wird dargestellt als was? Als das europäische bekannte Sternenemblem. Und in der Mitte wird Europa dargestellt, dass in der Mitte Europa, im Herzen Europas, ist die Pyramide mit dem Auge. Was ist denn Europa? Es ist die Blaupause, es ist das Blueprint für was? Seit 60 Jahren. Es ist der Vorreiter für die Vereinigung von Nationen, die neue Ordnung. Können Sie mir folgen? Wer ist Europa gefolgt? Die North American Union, Mexiko, nordamerikanische und kanadische Union, die es jetzt gibt. Wer ist noch gefolgt? Die Afrikanische Union. Alle afrikanischen Länder haben sich zusammengeschlossen zu einer Afrikanischen Union. Wer ist noch gefolgt? Die Südpazifische Union. Australien schließt sich mit den anderen asiatischen. Europa war dieses Modell für alle anderen Unionen, die sich in einer Währungsunion und in einer politischen Einigung zu einer Union heranbilden. Liebe Freunde, wer da mehr wissen will, meine Serie Neue Weltordnung ist hier sehr, sehr, sehr präzise. Aber das wird dargestellt, verstehen wir wieder, die Pyramide ist wieder ein Symbol für was? Das menschliche Netzwerk. Können Sie mir folgen? Hier Berlusconi ist eher mal was zum Lachen. Er ist ja jetzt weg. Aber, naja, wer glaubt, dass er von Beruf Politiker ist oder nur Politiker ist, der täuscht sich. Interessant ist, ich möchte es kurz zeigen, weil es sehr ernst ist. Ein Werbefoto vor dem Crash in Deutschland, bevor die Menschen gemerkt haben, sie sind betrogen worden durch eine Diktatur. Hitler posiert vor einer Kirche. Und da steht ein Satz drauf, den Sie auch kennen, genauso wie ich. Gott ist mit uns. Anuit Crebtis. Es wird uns gelingen. Und interessant ist, man sieht es nicht auf den ersten Blick. Glauben Sie, dass die, jetzt eine andere Frage, glauben Sie, dass man Hitler zufällig vor diese Kirche gestellt hat? Was soll dieses Bild vermitteln für die deutsche Bevölkerung? Was soll das Bild vermitteln für die deutsche Bevölkerung damals? Nochmals, was soll dieses Bild vermitteln? Vertrauen, dass dieser Mann, der Deutschland jetzt in die Hände nimmt, nichts tut ohne Gott. Denn drüber steht Gott mit uns. Und in der Kirche, der wird nicht zufällig hier positioniert. Man hat sich nicht irgendein Gebäude ausgesucht, sondern genau die Kirche, die wie architektonisch dargestellt ist, als eine Pyramide. Und hier, ich meine nicht das hier, ich meine das hier, das Eingangsportal als Pyramide und in der Mitte der Pyramide die Uhr als angedeutetes Auge. Ich habe Architektur studiert, ich habe Hochbautechnik studiert. Ich weiß, ich habe mich beschäftigt mit sakraler Architektur und weiß, wie Ideologien in Architektur umgesetzt werden, damit der Mensch das empfindet, was er empfinden soll. Es ist kein Wunder, dass heute Kirchen so gebaut wurden oder damals gebaut wurden, dass wenn der Mensch hineingeht, plötzlich so klein wird, so klein wird. Und dass der Priester, wenn er predigt, oben steht. Oben und das Volk unten. Interessant ist, dass die Bibel sagt, dass es genau umgedreht sein soll. Dass der Höchste sein will, aller Diener sein soll. Er müsste eigentlich nach oben predigen. Und das ist in den Synagogen. Die Synagogen sind so gebaut, dass der Rabbi unten steht und das Volk sitzt oben und er predigt nach oben. Das ist hochinteressant. Das ist nicht zufällig in der Architektur. Aber ich will nur sagen, das ist nicht hier Zufall. Und dann, die Kinder dürfen wir nicht vergessen, Playmobil macht es auch möglich, dass auch unsere Kinder sich an der Pyramide erfreuen können. Obwohl die Kinder noch keinen Schnall haben von Horus und noch keine Idee haben, was überhaupt eine Pyramide ist. Und da steht auch nicht drauf, was der Hintergrund der Ideologie ist, der Pyramiden. Aber, ich meine, sie sollen nicht zu kurz kommen, sie sollen ja schon früh herangeführt werden an dieses Symbol. Nein, ich bin nicht paranoid. Ich habe leider nur die schlechte Angewohnheit, dreimal hinzugucken. Hier eine katholische Kirche in Polen. Übersetzt mit die große Hoffnung. Ich hoffe, dass ich das richtig sage. Und hier sehen wir die Kirche, wie sie dargestellt, brauche ich nicht sagen. Die Pyramide, oben das Auge. Und was kommt da weg? Die Sonne. Okay. Noch ein letztes Bild. Geschieht es etwas Interessantes, liebe Freunde. Überall in den Hauptstädten der Nationen dieser Welt kann man in den Regierungsvierteln etwas Erstaunliches feststellen. Mehr und mehr Hauptstädte dieser Welt haben Baustellen im Regierungsviertel und passen ihre Straßenarchitektur und ihre Häuser in der Bauplanung an Symbole. Wenn man von Google aus dem Satellit auf Washington schaut, sieht man hier, und das ist belegbar, die Straßenzüge sind alle genau, ich habe das nachgezogen mit Rot, sind die Straßenzüge von den wichtigsten Punkten dieser Stadt, führen sie zusammen in eine Pyramide und am oberen Ende an der Spitze ist das Kapitol. Dort wird der Präsident vereidigt und hier steht das Volk in der Pyramide, das ihn wählt. Das menschliche Netzwerk. Ich komme später nochmal drauf. Diese Stadt hat es besonders in sich. Kasachstan, Astana. Und da möchte ich ein bisschen mehr zeigen. Astana von Nazarbayev, der Präsident in Kasachstan, in dem Land habe ich zweimal arbeiten dürfen und habe das Land ein bisschen selber kennengelernt. Und interessant ist, die frühere Hauptstadt in Almaty, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder Almata oder wie auch immer, hat mir sagen lassen, dass das heißt der Apfel des Vaters. Stimmt das? Nicht wichtig. Diese Stadt wurde verlegt, die Hauptstadt wurde verlegt in eine Stadt, die es noch gar nicht gab. In den letzten Jahren wurde in einer Wüste aus dem Nichts 0,0 Infrastruktur, nur Steppe, wurde eine Stadt gebaut. Astana. Und Astana ist jetzt von Nazarbayev, ist der Wunsch, er möchte gern, dass diese Stadt die Hauptstadt der neuen Weltordnung wird. Interessant ist, nur nebenbei, man hat dort eine Pyramide gebaut und die heißt die Pyramide des Friedens. Dort treffen sich jedes Jahr regelmäßig die Vertreter aller Religionen und beraten, wie sie sich näher kommen. Diese Stadt ist nicht nur deswegen interessant, sondern die gesamte Architektur dieser Stadt ist hochokkult. Vom Bahnhof bis zum Einkaufszentrum. Ich zeige Ihnen da ein bisschen was. So sieht die Stadt aus. Hier sehen wir die beiden Türme. Hier sehen wir beide Türme, die interessanterweise oft auf Bildern und Platten zu sehen sind, die den Mond und die Sonne tragen. Sie wissen, was ich meine. Und hier sieht man, wenn man diese extrem symmetrisch diese Straße und man sieht überall Pyramiden, der Bahnhof ist die Sonne, ist eine große Sonne. Und man sieht hier, wenn man hier durchgeht, und ich lade jeden einmal von Google Earth, ist kostenlos, mal die Stadt von oben ein bisschen zu studieren. Hochinteressant. Hier sieht man einen Turm im Zentrum der Stadt. Und dieser Turm, Baitarek genannt, ist hochinteressant. Denn dieser Turm hat ein englischer Architekt konstruiert und dieser einer der besten und bekanntesten Architekten, besten, das will ich nicht behaupten, aber einer der bekanntesten, renommiertesten Architekten hat sich dieses Projekt hat er umgesetzt und Baitarek, ich zeige den mal ein bisschen näher, der Baitarek ist ein Turm und mich interessierte, warum ist er so gebaut? Was ist die Ideologie dahinter? Und dieser Turm knüpft an eine mythologische Sage. Auf die kann ich jetzt nicht so eingehen, sonst kriege ich wieder Schimpfe, dass ich zu lang bin. Aber der Fakt ist, dieser Baum stellt aus dieser Mythologie heraus den Baum des Lebens dar. Und oben im Baum des Lebens ist eine Kugel. Und in dieser Kugel zeige ich Ihnen, was drin ist. Das hier. Hier sieht man ein so, naja, woran erinnert es? Kennen Sie es, wenn Sie spazieren gegangen sind und manchmal auch so ausgucken, da konnte man so eine Karte sehen und sieht, hat man geguckt, wo ist der Berg und hat man so, so sieht es ein bisschen aus. Nein, es ist ein Tisch inmitten des Turmes, wird von Touristen auch viel besucht und hier ist die Weltkugel und hier gehen von der Weltkugel, der Innenarchitekt wird sich schon was dabei gedacht haben, warum er das macht, sieht man die Strahlen weggehen, ja oder nein? Und diese Strahlen, auf jedem einzelnen Strahl ist eine Religion und der Vertreter, der unterschrieben hat, dieser Religion. Der Lebensbaum. Und im Herzen des Lebensbaumes, das angedeutet wird als Sonne, sehen wir die Unterschriften religiöser Vertreter, die sich jedes Jahr oder mindestens alle wenige Jahre dort treffen, in der Pyramide des Friedens und in der Mitte, im Basement dieser Pyramide, wo der runde Tisch ist, wo alle sich dran setzen, ist der Tisch eine Sonne. Na sowas. Nur ein paar Puzzleteile. Wir sind noch nicht beim Schieben der Puzzleteile. Wir schauen uns ein paar Puzzleteile an. Gehen wir weiter. Wir beginnen unser Thema. Was ist das Geheimnis der Pyramide? Warum in aller Welt wird überall in allen Kulturen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden immer wieder das gleiche Symbol uns präsentiert? Was steckt hinter dieser Pyramide? Und dazu müssen wir die Bibel aufschlagen. Wir können das nicht verstehen ohne Bibel. Bibelleser wissen mehr. Und zwar einen Propheten, der einzige Prophet ist in der Bibel, der von Jesus mit Namen genannt wird, dass wir ihn lesen sollen. Nirgends in der Bibel sonst finden wir eine Aufforderung von Jesus. Direkt, natürlich sagt er, ihr sucht in der Schrift. Und damit sind auch die Propheten gemeint. Und sie ist es, die von mir zeugt. Aber Jesus nennt nur einen Propheten mit Namen und sagt in Matthäus 24, Entschuldigung, ich bin hier in Daniel 12, aber er sagt in Matthäus 24, wenn ihr sehen werdet, das Gräuel der Verwüstung stehen an heiliger Stätte, wovon durch den Propheten Daniel gesagt ist, wer das sieht, der soll verstehen, oder Luther übersetzt, der merke auf. Aufmerken. Wachheit ist jetzt gefordert in dieser Zeit, in der wir leben. Nicht Abstumpfung, dass wir wohin gucken und sagen, ach, das kenne ich schon, habe ich schon mal gesehen. Weitergehen. Analyse ist jetzt gefordert. Jesus sagt, wir müssen verstehen, was Daniel, dieser Prophet, vor 2500 Jahren etwa gesagt, geschrieben hat. Dieser Prophet, der am Hofe Babylons lebte als Gefangener und Entführter. Und am Ende, am Ende dieses Buches wird Daniel Folgendes gesagt. Und du, Daniel, verbirg diese Worte bis auf die, welche Zeit? Letzte Zeit. Einige werden es dann durchforschen. Viele. Viele werden das Buch Daniel durchforschen und werden große Erkenntnis finden. Davon spricht Jesus in Matthäus 24. Wer das sieht, was immer das Gräuel der Verwüstung ist, morgen geht es um dieses Thema. Jesus und das Gräuel der Verwüstung. Viele werden es durchforschen und ich möchte es nicht heute Abend durchforschen, aber ich möchte mit Ihnen zwei Kapitel anschauen aus dem Buch Daniel. Und zwar das Kapitel 2 und das Kapitel 7. Aber nicht detailliert. Wer Kapitel 2 intensiv und detailliert studieren will, das vierte Thema in meiner Serie, die Neue Weltordnung, behandelt dieses Thema ganz ausführlich. Aber etwas ist interessant. In Kapitel 2 und in Kapitel 7 in Daniel werden uns zwei große Konzepte gezeigt der Weltgeschichte. Einmal wird die Weltgeschichte dargestellt als eine Statue und einmal wird die Weltgeschichte dargestellt als vier Tiere. Das ist nicht meine Aussage. Das ist direkt im Text zu finden. Da wird gesagt, dass das Nationen darstellen. Es wird gesagt in dem Text in Daniel, dass hier dieser Kopf, der goldene Kopf, dargestellt wird mit Babylon. Das Gleiche sehen wir in Kapitel 7. Der Löwe wird dargestellt als Babylon. Ich kann jetzt nicht so detailliert werden. Wir wissen, dass das in der Archäologie bestätigt ist. Dann sehen wir, dass das Babylonische Reich abgelöst wurde. Und interessant ist, dass dieses Babylonische Reich Weltherrschaft anstrebte. Und nicht nur Weltherrschaft. Mit Weltherrschaft kommt immer auch gleich die Ideologie und die Religion mit, die die anderen annehmen müssen, die unterworfen werden. Okay, dann wurde es abgelöst mit Medio-Persien, die Brustarme aus Silber, dargestellt in Daniel 7 als ein Bär, der Rippenknochen in seinem Maul hat und scheinbar was gefressen hat und die Reste, die übrig bleiben, drei Knochen sind. Nun, die Bibel ist ja, die Prophetie der Bibel ist ja in Bildern geschrieben. Und nicht, da kann man das meiste nicht buchstäblich nehmen, sondern man muss verstehen, was ist dieses Bild? Und das hilft uns nur, wenn wir die Bibel studieren und sagen, wie wird dieses Bild verwendet? Dann wurde Medo-Persien abgelöst, wir wissen es in der Geschichte, im Jahr 539 abgelöst durch Griechenland und wird dargestellt als Hüfte aus Bronze und hier als gepaart mit vier Köpfen und mit Flügeln. Wir wissen, dass Griechenland in der Geschichte militärisch geschlagen wurde von welcher Nation? Rom, richtig. Rom wird dargestellt in Daniel 2 als eiserne Beine und hier dargestellt als ein schreckliches, scheußliches Tier, sagt die Daniel, ein schreckliches, scheußliches Tier, das alles zermalmt und alles zertritt, was ihm in den Weg kommt. Eine gute Beschreibung von der militärischen Taktik Roms. Nun, schauen wir uns diese mal näher an. Die Geschichte hört ja hier nicht auf in Rom. Wir wissen dann und studieren in der Bibel, dass Rom abgelöst wurde im Jahr 476 durch eine, und jetzt wird es interessant, durch was? Durch welchen König? Durch welche Nation? Durch gar keine, sondern durch eine Völkergemeinschaft. Durch das Zusammenrücken von einer Völkergemeinschaft, die heute nichts anderes ist als das Europa. Können wir nachschauen. Die 10 Könige, die damals Rom besiegt haben, wurden das heutige Europa. Das ist das 5. Reich, das in Daniel 2 dargestellt wird. Und das wird in Daniel 7 dargestellt als etwas, was aus diesen Hörnern herauswächst. Also die 10 Hörner, Entschuldigung, die 10 Hörner dargestellt auf diesem Tier. Denn auf dem römischen Territorium, auf diesem Tier, wuchs tatsächlich diese neue Völkergemeinschaft, die dargestellt werden als 10 Hörner. Ein Horn ist in der Prophetie ein Symbol für Macht. Das ist heute noch so. Übrigens, viele denken, das ist so absurd, biblische Prophetie mit Symbolen und so weiter, Bedeutungen. Wir machen das heute genauso. Dass wir Nationen als Tiere darstellen. Wir machen das genauso. In der Bibel ist ein Tier eine politische Nation. Machen wir das auch so oder nicht? Ich sage ein Tier und Sie sagen mir die Nation. Weißkopfseeadler. Amerika. Bär. Russland. Känguru. Australien. Woher wissen Sie das? Das ist Allgemeinbildung. Tiere sind politische Nationen. Noch eins. 3 Löwen aufeinander. Sehr gut. Baden-Württemberg. Ich meine, die Bayern haben ja auch was. Ich glaube, Löwen, oder? Löwen mit einem Bierkugel in der Hand. Oh, Entschuldigung. Halten wir das fest. Das Besondere an diesen Nationen in der Geschichte ist Folgendes. Jede dieser Nationen, jede ausschließlich, hatte und strebte völlige, totale Weltmacht an. Und das Ziel war, wenn wir genau studieren in der Archäologie und in den Geschichtszeugnissen, sie strebten auch eine Weltreligion an. Alle diese Nationen, das vergessen wir manchmal bei der ganzen Geschichte, bei dem ganzen politischen Gehalt der Geschichte. Alle diese Nationen strebten nicht nur militärische Souveränität in der Welt an, sondern auch gleichzeitig eine bestimmte Weltanschauung, eine bestimmte Ideologie, Religion, nennen wir es, wie wir es wollen. Übrigens, wenn jemand glaubt, dass Hitler areligiös war, der den Traum hatte von einem einzigen Weltreich, das 1000-jährige Reich, und glaubt, er war nicht religiös, der hat sich geschnitten. Hitler war hochgradig spirituell. Er sagt selber in seinen Aufzeichnungen, dass er ein Engelwesen hatte, das ihn besuchte und ihm sagte, was er politisch zu tun hat. Das schreibt er selbst. Er lebte hier in Bayern, hatte Bibelstunden bekommen von einer Familie. Er studierte die Bibel. Der Mann war religiös, aber er fing an, in seinem Größenwahn und in seiner spiritistischen Beeinflussung fing er an, nach was zu greifen, was man besser nicht tun sollte, weil es nämlich vor ihm schon viele versucht haben und nicht geschafft haben, nämlich Weltmacht und die Aufoktroyierung einer Weltideologie. Ihm ging es nicht so sehr nur um eine Weltmacht politisch, ihm ging es um eine Ideologie. Also, politische Herrschaft und eine Ideologie religiöser Natur, spiritueller Natur, kann man nicht voneinander trennen. Und das weiß die Vereinten Nationen ganz genau. Und deswegen haben die Vereinten Nationen zwei Aufträge. A, die Welt friedlich zu machen politisch, Frieden und Sicherheit. Aber Professor Küng, ich zitiere, ich glaube, wir können es fast nicht mehr hören, sagt, es gibt keine politische, keine Weltregierung, ohne dass alle Religionen eins werden unter dieser Weltregierung. Das ist das Konzept der Antike. Eine Weltherrschaft, eine Weltreligion. Und jetzt schauen wir uns das an. Das Erste Reich, Babylon. Babylon war in gewisser Hinsicht ein im Englischen sagt man Role Model, ein Vorbild. Es war ein Vorbild für alle weiteren Nationen und es war eine besondere Nation. Wir wissen das aus der Geschichte, dass Babylon die Wiege ist, eigentlich von vielen Naturwissenschaften. Das ist eine der, als wir in Europa wirklich mit Fellen rumliefen, hatten die Universitäten in Babylon, in Mathematik, Astronomie, Astrologie und so weiter. Die waren uns Jahrtausende voraus vor einiger Zeit. Es war eine Wiege von Wissen, und zwar von echtem Wissen wie okkultem Wissen. Astrologie und andere Dinge kommen daher. Als wir als Familie mal in Berlin waren vor einigen Jahren, haben wir ins Pergamonmuseum geschaut. Vielleicht war der ein oder andere mal von uns auch dort. Schon mal dort gewesen? Und da sieht man ein Modell der Prozessionsstraße in Babylon, so wie sich die Archäologen das rekonstruiert haben aus den Funden. Und Babylon muss eine imposante und gewaltige Stadt gewesen sein. Hier ist das Ishtar-Tor, das heute in Berlin steht, das kleine Ishtar-Tor hier, 14 Meter hoch. Da steht in Berlin, hat man wieder rekonstruiert und es war imposant hier. Also hier durch die Straßen zu gehen, da sieht man, Babylon war wirklich eine Stadt, die hatte eine gewisse Aussagekraft. Nicht nur architektonisch. Hier von oben in so einem Modellkasten, das Tor hier, das ist das, was in Berlin steht, das kleine Ishtar-Tor. Wir können uns vorstellen, welche Dimensionen die Stadt hatte. Das ist eine Eingangstür nach Babylon. Diese Mauern waren bis zu 20 Meter hoch und gingen 10 Meter in die Erde. So breit, dass zwei Streitwagen nebeneinander aufeinander fahren konnten, wie eine Autobahn. Um die ganze Stadt, eine Autobahn, auf der Mauer. Das ist gewaltig. Diese Stadt war ja fast uneinnehmbar. Fast. Hier sehen wir einen Teil der Prozessionsstraße rekonstruiert. Und interessant ist, dass das Symboltier in Babylon schon damals der Löwe war. Also wir sehen, die Prophetie ist sehr exakt, sehr präzise. Und hier sehen wir jetzt ein Modell, eine Rekonstruktion des Turmes in Babylon. Und dieser Turm hat es in sich. Dieser Turm ist ein Gebäude. Und es ist nicht irgendein Gebäude, es ist ein spirituelles Gebäude. Und es ist architektonisch ein Zikkurat. Die Archäologie bestätigt, dass Zikkurate religiöse Gebäude sind. Es ist ein Turm. Es ist ein religiöses Gebäude, das als Turm dargestellt wird. In derselben Zeit, Entschuldigung, vorher noch, einige Jahrhunderte vorher, wurden Pyramiden gebaut, die das gleiche sind wie der Turm in Babylon. Rein architektonisch, nur anders gebaut. Es sind spirituelle Gebäude, die einen Zweck haben, um die Nation, die Religion der Nation in gewisser Weise zu lenken. Oben in diesem Gebäude, im babylonischen Turm, hat man herausgefunden, dass in dieser Region diese Zikkurate immer einen Tempelraum hatten und in diesem Tempelraum letztendlich dass der Raum war, in dem die Erde Verbindung mit dem Himmel aufnimmt, mit den Göttern aufnimmt, mit der Himmelsgöttin. Damals wurde dort die Verbindung aufgenommen in diesem Turm. Nun, die Bibel sagt uns interessanterweise über den Turm etwas Detailliertes, was uns hilft, das Weltethos besser zu verstehen. Ich zeige uns mal eine Moschee aus Syrien, damit wir sehen, es ist tatsächlich wahr. Noch heute werden spirituelle Gebäude als Zikkurat gebaut. vielleicht nicht in kantiger Form, aber in runder Form. Das ist ein Ziggurat, das ist ein Original. Man sieht die Leute hoch und runter gehen. Da oben wird angebetet. Da oben spielt die Musik. Da ist das, worum es geht in dem Gebäude. Der Rest ist nur Beiwerk. Und das sieht man hier als Ziggurat. Ja? Schauen wir mal an, was in 1. Mose 11, Vers 4 über Babylon steht, als erste Weltmacht. Da heißt es: wohl auf, sagten die Babylonier, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, ein Ziggurat, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst, was? Zerstreut. Was ist Zerstreuung, liebe Freunde? Das Gegenteil von Vereinigung. Die Angst in Babylon war, dass sich diese Nation immer weiter zersplittert, auseinanderdriftet. Deswegen sagten sie, wir müssen etwas bauen. Wir müssen eine Stadt bauen und einen Turm. Gut merken, eine Stadt und einen Turm, die was garantiert nach diesen Worten? Einheit. Ein Netzwerk von Menschen. Human Network. Und dann heißt es Folgendes. In Daniel 4 berichtet uns der Prophet Daniel über einen König namens Nebukadnezar. Er war nicht der erste Herrscher, wir kommen noch gleich dahin. Und dann eines Tages flaniert er auf seinem Balkon, schaut die Stadt an, von deren die Gärten heute als eines der Weltwunder bezeichnet wurde. Er hat es für seine Frau bauen lassen, denn sie kam, seine Frau, aus den Bergen und dann kam er in die Ebene Dura, die Frau, und er wollte zum Hochzeitsgeschenk ihr das Gefühl geben, dass sie in den Bergen wohnt, und hat die Hängegärten von Babylon bauen lassen, die als Weltwunder betrachtet werden. Und jetzt sagt er und schaut auf das babylonische Stadt und sagt, Achtung, das ist das große Babel, ein Begriff, den wir nochmal lesen in der Offenbarung. Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt. Weltmacht. Babylon war zu der Zeit Weltmacht. Zur Königsstadt durch meine große Macht. Menschliche Kraft, menschliche Macht, der Mensch im Mittelpunkt. Wir haben das gestern studiert, der Humanismus. Der Mensch im Mittelpunkt aller der gesellschaftlichen Bestrebungen. Und jetzt zu Ehren, wessen Herrlichkeit? Meiner Herrlichkeit. Menschliche Herrlichkeit, menschliche Macht. Darum geht es heute in dieser Welt, liebe Freunde. Jetzt schauen wir mal an, wie es weitergeht. Was sagt Gott über diese Stadt? Da ist ein Mensch und sagt, ich. Was sagt Gott über diese Stadt damals durch den Propheten Jeremia? Ich will heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, um ihre Sünden willen. Dazu das Land der Chaldäer und will es zur ewigen Wüste machen. Kurzer Exkurs. Und Babel soll zu Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale werden. Zum Bild des Entsetzens und zum Spott, dass wie viel darin wohnen sollen in der Zukunft? Niemand. So, hier sehen wir die Reste des babylonischen Turms. Hier ist der große Turm, der was garantieren sollte? Einheit. Was haben wir studiert in dieser Serie? Einheit, die nicht auf Wahrheit gegründet ist, ist was? Wer weiß es noch? Charles Spurgeon. Eine Verschwörung. Charles Spurgeon sagte, eine Einheit, die nicht auf Wahrheit gegründet ist, ist eine Verschwörung. Das ist die Stadt heute. Was ist es? Eine Wüste. Genau wie der Prophet Jeremia vorausgesagt hat, exakt und detailliert. Und wissen Sie, was mich beeindruckt an Babylon heute? Was es mit den ganzen antiken Städten heute, die es in der Welt gibt? Große Weltwunder und die man archäologische Phänomene, was passiert da? Gizeh und überall in Ägypten, da, dort, hier. Tourismus. Man kann sich nicht retten vor Menschen. Wir waren heute an einem See bei dem schönen Wetter. Man kam kaum noch nach Hause von Stau. Die Menschen sind irgendwo, wo es was Attraktionen gibt. Wissen Sie, was interessant ist? Wissen Sie, wie viele Hotels es gibt in Babylon heute? Null. Nicht ein einziges. Wissen Sie, wie viele Kiosks? Zero. Wissen Sie, wie viele McDonald's? Und die sind überall. Nicht, nichts. Kein einziger. Interessant. Hier ein Bild, das mein Schwiegervater gemacht hat. Es war damals eigentlich verboten zu fotografieren. Er hat das Kurdenlager geführt, damals als sie als Flüchtlinge vor Saddam Hussein flohen. Und Saddam Hussein erfuhr von der Prophetie aus Jeremia. Und Saddam Hussein sagte, ich bin hier in diesem Land der Chef. Und ich werde beweisen, dass diese Prophetie absurd ist. Und er gab den Befehl, einen Palast zu bauen, mitten im alten Babylon. Das ist der Palast. Die bauten wie wild daran. Und als man so weit war, geschah was. Der erste Irakkrieg brach aus. Plötzlich brauchte man Geld und man brauchte Männer als Soldaten. Saddam Hussein gab den Befehl, diesen Bau einzustellen. Die Leute wurden abgezogen, wurden als Soldaten eingezogen und das Geld, das investiert wurde oder investieren werden sollte in diesen Palast, der war nicht fertiggestellt, wurde natürlich für die Waffenindustrie eingesetzt. Gut, wir wissen das. Der Vater Bush ging nach in den Irak und er hat Saddam Hussein einen auf den Kopf gegeben. Schrecklicher Krieg damals. Das Land hatte sich etwas erholt. Saddam Hussein vergaß nicht seinen Plan und er sagte, weiterbauen. Sollte die Prophetie von Jeremia doch falsch sein? Er baute weiter und ließ weiterbauen. Und das Gebäude wurde immer weiter fertiggestellt, immer weiter. Dann kam Junior Bush in den Irak. George W. Bush, zweiter Irakkrieg. Selbe in Grün, mit einem Unterschied. Diesen Krieg hat er nicht überlebt. Er wurde von seinem eigenen Volk gehängt. Seit diesem Zeitpunkt steht bis heute dieses Gebäude leer. Es ist unbewohnt. In dieser Stadt wohnen heute Schakale und Wüstenfuchse und Kriechtiere und Schlangen. Aber kein Mensch. Es gibt nur einen Hausmeister, der das alles bewacht. Eine Firma, die das bewacht, damit keine Randaliererei passiert. Und ich muss die ganze Wahrheit sagen, wenn man aus Google von oben runter schaut, sehen Sie das? Aus dem Satellit sieht man hier den Turm. Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen. Hier sind die wiederhergestellten, rekonstruierten einzelnen Gebäude und Ruinen. Hier ist die alte Ruine von dem Turm. Es gab schon mal einen Mann, der auf dem Balkon stand und sagt, das ist meine Macht, zu meiner Ehre. Und was passierte? Gott hat ihn gedemütigt und er kroch auf 7 Jahre auf den Knien und wurde wie ein Tier und fraß Gras. Nur mit einem Unterschied. Nebukadnezar hatte sich bekehrt, Saddam Hussein nicht. Hier ist der Palast von Saddam Hussein. Es steht heute leer. Hier sind einige Container. Damals, dieses Luftbild ist noch aus der Zeit, wo die letzten Container der amerikanischen Soldaten waren, die dort das als Stützpunkt, als logistischen Stützpunkt benutzt haben. Was passiert jetzt? Sie ziehen alle ihre Container ab. Die Stadt ist mauseleer. Bis heute hat diese Prophetie sich bewahrheitet, liebe Freunde. Warum ich Ihnen das sage und mir die extra Zeit nehme, ist, man kann biblischer Prophetie trauen. Schauen wir mal Jeremia 50, 13. Denn wegen dem Zorn des Herrn wird sie unbewohnt und ganz wüst bleiben, so dass alle, die an Babel vorüberziehen, sich entsetzen werden und spotten. Nun, kommen wir zurück nach Babylon und jetzt gehen wir schneller durch. Geschah was? Wobei, ich sehe gerade, ich habe eins vergessen. Der Mann, der diese Stadt gebaut hatte, da können wir nicht dran vorbei, Nimrod. Über den Mann wird etwas gesagt, was sehr wichtig ist. Es heißt in 1. Mose 10, der Stadt und der Turm. Der Kusch aber zeugte Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Er war ein gewaltiger Krieger gegen den Herrn. Das war das Konzept Babylons. eine Stadt bauen und einen Turm bauen, gegen wen? Gegen die Herrschaft Gottes. Worauf gründet sich die Herrschaft Gottes, sagt der Psalmist David und viele andere Texte in der Bibel. Worauf gründet sich die Herrschaft Gottes? Auf sein Gesetz und auf Liebe. Liebe und Regeln, die Sinn machen. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erich, Akkad und Kalne im Lande China. Nun, was war die Religion Babylons? Das wissen wir. Was war die Kernreligion Babylons neben Marduk und all diesen Göttern? Die Kernreligion, die Sonne, korrekt. Und darum ging es bei diesem Turm. Lasst uns einen Turm bauen und dort oben einen religiösen Raum. Und dieser Raum soll garantieren, dass nie wieder das passiert, was Gott mit der Sintflut machte, nämlich die Menschen richtete. Und sie vereinten sich, eine Einheitsbewegung, die sicherstellen sollte, dass das nie wieder geschieht. Schauen wir mal, 5. Mose 4, was Gott dazu sagt, zu dieser Religion Babylons. Dass du deine Augen, sagt er zu den Israeliten damals, nicht zum Himmel hebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels anschaust und dich verführen lässt, sie anzubeten und diene ihnen nicht. Hat Israel diesen Ratschlag beherzigt? Nein. Sie endete in der Zeit Hesekiels bei der Sonnenanbetung. Römer 1, Vers 25 schreibt uns etwas Ähnliches. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschaffene verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Nun, die Sonne ist ein wunderbarer Stern. Ich meine, er macht das Leben auf der Erde möglich, ja oder nein? Wärme, Licht und vieles andere. Aber er ist geschaffen und dieser Stern ist nicht würdig, angebetet zu werden, weil es ein geschaffenes Etwas ist. So wie eine Holzpuppe, ein Stein oder wie sonstige Dinge, die die Menschen gemacht haben und es verehrt haben. Gott ist gegen Götzendienst, egal in welcher Form, egal wie der Götze aussieht. Und das im Alten und Neuen Testament. Interessant ist, dieses Aufheben des Kopfes, der Augen zu den Sternen, zu dem Stern, der Sonne, ist interessant, dass es in dem Neuen Testament ein Gegenstück gibt. Das heißt, ein Aufruf Gottes, die Häupter zu erheben und seinen Blick nach oben zu richten. Worauf denn, liebe Freunde? Lukas 21, Vers 28 sagt, wenn dies aber geschieht, das, was in der Welt alles vorausgesagt ist, Kriege, Pest, Pestilenzen, Erdbeben und so weiter und so fort. Er sagt, wenn dies alles geschieht, sagt Jesus, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Warum nach oben schauen? Warum nach oben? Auf wen denn? Auf den Morgenstern. Wer ist denn der Morgenstern? Die Sonne. Jesus wird nicht umsonst in der Bibel genannt, die Sonne der Gerechtigkeit, der das Leben möglich macht. Christus ist die Quelle des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ein Stern, die Sonne. Und dann heißt es, wenn dies geschieht, hebt eure Augen auf. In 5. Mose 4 steht, hebt eure Augen nicht auf. Zu wem? Zu dem Morgenstern. Zu der Sonne. Interessant. Die Bibel zeigt einen Konflikt und einen Krieg zwischen zwei Morgensternen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, Offenbarung 22, 16, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Schauen wir mal, was in Jesaja 14 steht, Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Oder in manchen Bibeln steht dort, du Sohn der Morgenröte. Ja, was ist denn die Morgenröte? Bitte, warum wird es morgens rot? Wegen der Sonne, die aufgeht. Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Nationen niederwirfst? Alle Nationen, darum geht es im Weltethos. Liebe Freunde, das ist ein ernstes Thema. Ich kann es gar nicht noch ernster sagen. Hier geht es darum, die ganze Welt zu verführen. Durch ein Konzept, das eigentlich aussieht wie ein Original. Eine Kopie, ein echter Morgenstern, eine Kopie, ein falscher Morgenstern, der nicht die Völker erhebt, sondern niederdrückt, zerschlägt. Keine Einheit, das sind Worthülsen, sondern zerschlagen, niederwerfen. Warum? Du gedachtest in deinem Herzen, ich will in die Himmel steigen. Hören wir die Worte? Lasst uns einen Turm bauen, der wie weit reicht? Bis in den Himmel. Und der Turm ist ein Symbol. Und für was? Für die Garantie der Einheit unter den Menschen, das Human Network. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung. Einheit. Er möchte diese Einheit an sich ziehen, die eigentlich Gott von Anfang der Geschichte, wann immer das war, hatte mit seinen Geschöpfen. Diese Einheit. Er hat sie zerstört, diese Einheit. Jetzt möchte er aber eine neue Einheit, nämlich seine Gefolgschaft. Ich will hinaufsteigen, Jesaja 14, 14, auf die Wolkenhöhen und mich dem Höchsten gleich machen. Das ist das Konzept. Sich als Gott präsentieren. Als Morgenstern. Offenbarung 12, Vers 7 sagt, es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael, und dieser Name heißt, wer ist wie Gott? Das ist, liebe Freunde, die Frage in diesem Universum. Wer ist wie Gott? Wer ist anbetungswürdig? Wer? Der Kampf zwischen Michael, Jesus, denn er trägt den Namen, der Engelsfürst, der Kampf gegen einen gefallenen Engel, einen Dämon, Luzifer, der Lichtträger, der Morgenstern, der gefallen ist und zu einem Satan wurde, sagt die Bibel. Der Drache, die alte Schlange, der die ganze Welt verführt. Und Michael kämpfte und seine Engel gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da ist, Teufel und Satan. Und wo wurde er hingeworfen? Auf die Erde. Der die ganze Welt verführt und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Nun, schauen wir uns das an. Und jetzt werden wir staunen. Babylon in drei Schritten. Babylon verehrte die Sonne. Babylon personifizierte die Sonne in eine Gottheit. Und sie richteten einen Tag an, wo diese personifizierte Sonne verehrt wurde. Hier sehen wir es. Der Gott Babylons, der über Marduk noch stand, Shamash. Und Shamash ist interessanterweise eine sehr interessante Parallele zu Shemesh. Denn Shemesh heißt auf Hebräisch Sonne. Und wie ist er dargestellt? Hier sehen wir Shamash. Hier, was hat er auf dem Kopf? Die Sonne. Auf den jungen Herrn komme ich gleich. Was kommt? Babylon wird abgelöst in der Weltgeschichte von Medo-Persien. Schauen wir Medo-Persien an. Was ist die höchste Religion in Medo-Persien? Sonnenverehrung. Was machen die Medo-Perser? Sie personifizieren die Sonne in eine Person. Wie heißt diese Person? Mithras. Und sie haben einen Tag zu Ehren von Mithras. Griechenland löst Medo-Persien ab. Und was ist in Griechenland? Sonnenverehrung als höchste Religion. Die Sonne wird personifiziert als eine Gottheit. Hier sehen wir sie. Einmal hier auf einem alten Steinrelief. Und hier einmal auf einem Dach in der Ukraine. Ich habe vergessen gerade die Stadt, wo es draufsteht. Und was sehen wir? Wie heißt dieser Gott? Helios, die Sonne, der Gott des Lichts. Und hier sehen wir Helios dargestellt mit den Lichtstrahlen. Ich darf nochmal zurückgehen zu Babylon. Auch Mithras. In Medo-Persien, hier ist Mithras. Sehen wir, was er auf dem Kopf hat? Strahlen, die Sonne. Wie viel Zacken, wie viel Strahlen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nur mal aufschreiben, notieren. Das ist ein Puzzleteil. Wir kommen darauf. Griechenland, Helios. Wie viele Zacken hat er hier auf dieser ukrainischen Stadt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was hat er in der Hand? Das Licht. Das wen erleuchten soll? Die Welt. Was sagt die Vereinten Nationen? Was ist ihre spirituelle Arbeit? Die Welt zu befreien. Wodurch? Das Human Network zu befreien durch eine Erleuchtung, die aus diesem Dreieck hervorkommt. Ein Licht. Die Menschen sollen erleuchtet werden und befreit werden von etwas anderem. Griechenland wird abgelöst vom Römischen Reich. Und was ist die höchste Religionsform in Rom? Sonnenverehrung. Sie personifizieren die Sonne, geben ihnen einen Namen, beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sagen, sie taufen Mithras um. Denn die Religionswissenschaften belegen und können das darlegen durch Archäologie und durch andere Quellen, belegen, dass die Götternamen nur verändert wurden in Rom von den griechischen Göttern und von den persischen Göttern. Man nannte einfach Helios um oder Mithras um und man nannte ihn Jupiter. Hier sehen wir ihn. Kaiser Konstantin, der sich selbst, die Kaiser haben sich ja selbst als Gottheit betrachtet. Und hier sehen wir es auf einer Münze, einer römischen Münze, Sol Invictus. Hier ist Sol Invictus dargestellt. Die Kaiser verstanden sich als die Re-Verkörperung eines Sol Invictus. Sol heißt Sonne, Invictus, unbesiegbar. Die unbesiegbare Sonne, die Personifizierung. Der Kaiser, unbesiegbar, heil sei dir Kaiser. Nicht eine Politik, auch eine Religion. Sie haben die Sonne personifiziert und sie haben einen Tag eingerichtet, um diese personifizierte Sonne zu verehren, nämlich den Sonnentag. Daher kommt dieser Name. Ein Puzzleteil, speichern. Wie war das? Dass du deine Augen auch nicht zum Himmel hebst. Das hat er den Israeliten gesagt, seinem Volk. Warum? Weil die Nationen um ihn herum, Kanaaniter, egal wie sie hießen, Midianiter, alle hatten sie als höchste Verehrung die Sonne. Alle, durch die Bank. Alle. Ausnahmslos. Wer hat denn Rom abgelöst in der Geschichte? Wer? Nachdem Kaiser Konstantin sich scheinbar bekehrt hatte zum Christentum auf dem Schlachtfeld, als ihm ein Licht begegnete auf dem Schlachtfeld, wem hat er seinen Stuhl und seine Macht übertragen? Dem Bischof von Rom. Schauen wir mal das an. Höchste Verehrungsform der Gottheit, die Sonnenverehrung. Die Sonne wird personifiziert. Man hat Jupiter übernommen und hat ihm einen neuen Namen gegeben. Einen neuen Namen. Er steht im St. Petersdom. Er wurde rausgenommen, dieser Jupiter, aus dem Pantheon, dem ältesten Gebäude in Rom. Hat ihn umbenannt und hat ihn in den Petersdom gestellt. Und heute küssen alle die Füße dieser Figur. Jupiter, den Sonnengott. Wer ist das? Wer steht dort? Petrus, der erste Papst. Die Reinkarnation von Jupiter. Der wahre Gott auf Erden. Und man hat einen Tag zur Verehrung, die Sonnenfeier. Hier ein paar interessante kleine Details, zum Beispiel dieses Wappen, das vatikanische Wappen. Und was sehen Sie um dieses Wappen herum? Die Sonne. Hier Maria mit dem kleinen Jesuskind. Haben wir übrigens auch in jeder Religion. Eine Mutter mit einem Kind. In allen Religionen. Draußen liegt ein Buch aus, das empfehle ich Ihnen. Maria und ihre unentdeckten Botschaft. Hochinteressant, dieses Buch. Hier sehen wir um Maria was? Sie steht da wie eine Pyramide und was sieht man? obendrin die Sonne. Hier die Gedenkmünzen zur Einsetzung des Pontifex Maximus. Was sehen wir hier? Hier sehen wir Fides. Die Frau ist nicht Maria, es ist die Fides Catholica. Wir haben darüber studiert. Sie hat einen Becher in der Hand, haben wir studiert, und aus diesem Becher kommt was? Die Sonne. Die Messe, die am Sonntag gehalten wird, wo der Gläubige eine Oblade in den Mund bekommt, die dann bei dem Klingelzeichen in der Transsubstantiationslehre, ist ein Zungenbrecher, zum Fleisch Christi wird im Gläubigen. Diese Oblade hat nicht nur die runde Form, sondern auch in der Theologie ein Symbol für die Sonne, die der Gläubige in sich aufnimmt. Hier steht er, Jupiter, aus dem Panthern herausgenommen. Was hat er auf dem Kopf? Die Sonnenscheibe. Dann hat man einfach vor einigen Jahrhunderten, schon lange her, hat man diesen Jupiter umbenannt. Heute heißt er Petrus. Sehen Sie den Fuß hier? Abgewetzt durch die Küsse und die Berührungen von Gläubigen, die ich nicht verurteile. Ich habe schon mal gesagt, meine größte Teil meiner Familie ist katholisch. Und ich liebe katholische Menschen. Ich liebe katholische Gläubige, denn die meisten Katholiken, die ich kennengelernt habe, waren ernsthafte, aufrichtige Christen, die nicht wissen, was geschieht, die nicht wirklich wissen, was hinter dem ganzen Rituellen sich verbirgt. Und was sehen wir? Überall. In Fresken. Hier sehen wir Engel und Menschen, die in einem Becher eine herauskommende Sonne, was tun? Anbeten. Hier sehen wir die Hostie als Sonne dargestellt. Die Monstranz, jede Monstranz, die getragen wird, stellt die Sonne dar. Sonnenkult pur. Pur. Nur ein Beispiel. Hier einige Monstranzen. Die Sonne. Die Sonne. Die Sonne. Hier, interessant. Ich vermute, das soll von Maria sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich vermute, dass das Maria sein soll, die wo steht? Am Altar. Ah, mir fehlt das Wort gerade. An der Bundeslade, Dankeschön. Entschuldigung. Hier sind die zwei Engel, die in der Bibel beschrieben sind. Wo der Thron Gottes ist, seine Wohnung. Dort ist Maria und sie verkörpert, und was hat sie auf ihrer Brust? Die Sonne. Hier, ganze Plätze in Rom sind dargestellt als die Sonne. Und das ist noch nicht mal der Petersdom. Hier, Kirchen, wenn man reintritt und zum Altar tritt, muss man über die Sonne treten. In Michelangelo, ein genialer Handwerker, ich ziehe meinen Hut vor diesem Mann, aber seine ganze Architektur im Petersdom ist auf die Sonne konzentriert. Hier, überall sehen wir Sonnenkult in Reinform heute in diesen, welcher Macht? Babylon, Medo-Persien, Griechenland, kaiserliches Rom, fünfte Macht. Fünfte Macht. Die Weltherrschaft anstrebt. Ich habe das bewiesen den letzten Abend. Hier über dem Altar, Petrus-Altar, sehen wir dieses geniale Meisterwerk von Handwerk. Ein Fenster, das dargestellt ist als Sonne. Und was kommt aus dieser Sonne heraus? Die Friedenstaube. Was ist der kleinste gemeinsame Nenner, der alle Religionen in einem Weltethos verbinden wird? Das ist die große Frage, liebe Freunde. Was ist dieser kleinste gemeinsame Nenner? Wie ging es denn weiter? Jetzt geschieht was Erstaunliches. Das Papsttum, das 1400 Jahre um die Weltherrschaft kämpfte und den Kaiser unter der Kampf war, wer ist größer? Kaiser oder Papst? Kaiser oder Papst? Kaiser oder Papst? Einmal war der größer, einmal war der. Der hat den eingesetzt, der hat den abgesetzt. Das ging in Europa hin und her. Einmal kam der Kaiser gekrochen nach Canossa und sagte, bitte schließ mich nicht, hol mich wieder in die Kirche. Einmal war es so, dass die Päpste eingesetzt wurden durch die Kaiser. Es ging hin und her, ständig hin und her. Aber dann kam eine interessante Zeit, die Zeit der Französischen Revolution. Als eigentlich es sich abzeichnete, dass das Papsttum in Europa das Sagen hat, sowohl politisch als auch religiös, jetzt kommt die Französische Revolution. Was passiert da? Schauen wir mal an. 1814 sehen wir hier ein bekanntes Bild, wo Napoleon seine Frau krönt zur Kaiserin. Und wir wissen, was passierte 1798, nur wenige Jahre zuvor, hatte Frankreich durch den General Berthier mit seiner Heer, ist er nach Rom, hat den Papst einfach abgesetzt, mitgenommen. Können wir uns das vorstellen? Das wäre so, wie wenn heute eine schwarze Limousine auf dem Petersplatz fährt, fünf Männer rausgehen mit einer Kalaschnikow, in den Vatikan gehen, den Papst am Schlawittchen packen, in die schwarze Limousine reinstecken und nach, bin ich vorsichtig, wohin führt, Saudi-Arabien oder sonst irgendwo mitnimmt und sagt so, du warst Papst, du bist jetzt hier. Fertig, Schluss. Können wir uns vorstellen? Undenkbar. Damals passierte das. Das Papsttum bekam eine Wunde in seiner Macht. Es wurde verwundet. Es verlor seine Macht, seine Stellung in Europa, seine Vormachtstellung. Und jetzt interessant, Napoleon, dieser geniale militärische Stratege, sagte schon damals, hatte er in seiner Ideologie Folgendes. Es wird ein Europa sein, es wird eine Sprache sein, es wird eine Währung sein, es wird eine Regierung für ganz Europa sein. Er wollte die Weltmacht. Und er wusste, er kann nicht die Weltmacht haben mit dem Mann in Rom. Er braucht diesen Mann. Er holte ihn quasi zu sich. Und was jetzt passiert hier bei Friedrich Milke steht, ist Napoleon vor Brüssel, Krieg und Großmachtstreben in Europa. Und jetzt passiert was Interessantes. Zur Zeit der Französischen Revolution, die sozusagen verantwortlich war, dass das Papsttum eine Wunde bekam in seinem Herrschaftsbestreben nach Weltmacht als fünfte große Weltmacht nach dem kaiserlichen Rom, schaffen die Anhänger der Französischen Revolution schaffen diese Menschenrechte. Darum ging es gestern. Der Angriff auf die 10 Gebote. Und jetzt nochmal zur Wiederholung. Was sehen Sie? Hier sehen Sie die politische Macht, die Krone, die was zerreißt? Die Kette zerreißt. Und die Kette deutet an, das war die Verbindlichkeit des Gotteswort, die Verbindlichkeit der Gebote Gottes. Sie wurden zerrissen. Die Menschen wurden was? Was meint es? Was wurden die Menschen? Befreit. Das ist genau das Werk der Vereinten Nationen, die Befreiung der Menschheit. The liberation of humanity. Nur von was? Haben wir gestern geschaut, was weg muss. Das, was verbindlich ist, muss weg. Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, muss weg, da muss ein Antichristus her. Die Gebote sagen, es gilt, sagt Prediger 12, 13, gelten für alle Menschen, müssen weg, da müssen neue Gebote her, die Menschenpflichten. Die Menschen, die den Geboten folgen und Christus folgen, sagt Paulus zu Timotheus, die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Die Wahrheit wird Fleisch in Menschen. Die müssen weg, weil sie zum Vorbild werden für andere Menschen, die Orientierung suchen. Deswegen statt Braut, Hure. Statt Christus, Antichristus. Statt Gebote Gottes, die Menschenpflichten. Die Menschenrechte, damit hat es begonnen. Heute sprechen sie im Weltethos von den Menschenpflichten. Und dann dieser Engel, und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Der Engel, der hier sozusagen gemeinsam mit der staatlichen, wir sehen hier, welche zwei Mächte auf den Menschenrechten, welche zwei Mächte? Politik und Religion, ein Engel, dargestellt als Religion, als eine neue Religion. Sehen wir das? Es ist eine neue Form von Religion, nicht die biblische Religion, die wurde ja mit der Französischen Revolution angegriffen. Mit einem Finger zeigt diese Religion auf die Menschenrechte, die Prototyp für die Menschenpflichten im Weltethos, zeigt mit einer Hand da drauf und mit dem anderen Stab, wohin? Auf die Pyramide mit dem Auge drin. Interessant. Die neue Weltreligion. Nur was ist das? Und was ist dieser kleinste gemeinsame Nenner, der alle Religionen befrieden wird? Schauen Sie mal, 1801 macht Napoleon ein Konkordat mit dem Papst. Er holt sich der Papst kommt nach Frankreich und jetzt macht Napoleon ein Konkordat mit ihm und dann heißt es hier folgend: Mit dem Konkordat vom 15. Juli 1801 beendete Napoleon den geistlich-weltlichen Kampf in der Französischen Revolution. mit der katholischen Kirche in seinem Sinne. In der Präambel wurde die katholische Religion als die der großen, Zitat aus der Konkordat, als die der großen Mehrheit der französischen Bürger bezeichnet. Napoleon stärkt die katholische Kirche im Sinne seiner Ziele. Was wird im Zeitalter der französischen Revolution in Frankreich zur Staatsreligion? Die katholische Kirche. Warum nach Frankreich? Warum in aller Welt muss diese Religion von Rom nach Frankreich? Ich zeige Ihnen warum. Das Paket wird geschnürt für den Export. Die nächste Macht. Halten wir fest, wir haben bisher 5 Mächte, die alle die gleiche Religion haben. Nochmal. Die haben alle die gleiche Religion, die höchste Religion, Sonnenverehrung. Die Sonnenverehrung wird personifiziert und es hat einen Tag zur Verehrung dieser personifizierten Sonne. Alle 5 Mächte, die wir bisher angeschaut haben, alle 5 Mächte streben Weltmacht an. Alle, inklusive des Papstes. Jetzt bekommt es eine Wunde, des Papsttums wird geklaut, nach Frankreich gebracht. Napoleon macht einen Schachzug, stabilisiert die Unruhen in Frankreich und macht die katholische Kirche zu quasi Staatsreligion. Und jetzt passiert was in Frankreich. Es wird was exportiert, und zwar nach USA. Nummer 6. Das nächste Element, das Weltmacht anstrebt. Schauen wir mal hier, Gustav Eiffel konstruiert nach dem Vorentwurf von Bartholdi diese Figur. Und diese Figur hieß früher nicht die Freiheitsstatue. Der Originalname dieser Figur hieß Liberty Enlightening the World. Können Sie mir bis hierher folgen? Die Freiheit, die die Welt erleuchtet. Was ist das Ziel der Vereinten Nationen? Die spirituelle Arbeit ist die Befreiung des menschlichen Netzwerks. Es ist der Geist der französischen Revolution. Aber was steckt dahinter? Was macht es für einen Sinn? Sagt der Mensch am Tisch mit seinem Puzzleteilchen. Was ist das Bild? Ich habe hier lauter Teile, aber was ist das Bild, das Große? Hier sehen wir den Kopf dieser großen Statue, bevor sie exportiert wird. Hier, und jetzt zeige ich Ihnen die Einweihung der Freiheitsstatue am 28.10.1886. Jetzt wird nach Amerika etwas exportiert. Und jetzt müssen wir kurz verstehen. Der Geist der Französischen Revolution, Einigkeit, Brüderlichkeit, Freiheit, ist das Grundmanifest der Freimaurerei. Wer hat diese Figur finanziert? Wer hat sie in Auftrag gegeben? Die französische Freimaurerloge. Wer hat sie bezahlt? Die französische Freimaurerloge. Warum haben die sie nicht in Frankreich aufgestellt, sag mal? Warum in Amerika? Ein Geschenk. Ein Geschenk. Ein Paket, das gepackt wird und nach Amerika geschickt wird. Und jetzt schauen wir mal hin. Schauen wir mal die Figur an. Da steht jetzt eine Figur und sie hat einen leuchtenden Fackel in der Hand, was darstellt, dass diese Fackel die Welt erleuchtet. Diese Statue, hier ist ein altes Bild noch aus dieser Zeit, hier ist die große Feier mit Salutschüssen und so weiter und so fort. Hier sehen wir sie so, wie sie kennen. Wer war schon mal dort? Wer war schon mal oben? Okay. Wir gucken ja immer wie Ameisen an solchen großen Dingen. Wir sehen ja nicht alles, wenn wir da laufen. Aber interessant ist, diese Figur hat etwas in der Hand. Ein Licht. Dort ist eine Figur, die ein Licht trägt. Und sie hat in der Hand eine Konstitution. Keiner weiß, was da draufsteht. Und auf dem Kopf 7 Zacken. 7 Strahlen. Das ist so ein Zufall. Wie Mithras, wie Helios, wie Shamash, wie Jupiter, die Sonne auf dem Kopf. Und das ist nicht alles. Diese Figur, Liberty, die Freiheit, die die Menschheit erleuchtet. Ja, welches Licht denn? Schauen wir mal hier rechts. Hier ist ein Sockel. Und was wir hier sehen, ist architektonisch ein Zikkurat. Wir sehen hier ein Zikkurat, ein Sockel, und auf diesem Sockel steht diese Figur. Was immer die bedeuten mag. Worauf steht dieses Zikkurat? Ich zeige es aus der Luftperspektive. Worauf steht dieses Zikkurat? Ich habe hier aus einem alten, aus Mesopotamien, nur mal einen Vergleich. Ein religiöses Bauwerk, ein Zikkurat aus Mesopotamien. Legen Sie es mal hier daneben. Worauf steht die Liberty in Lightning the World? Worauf steht sie? Trauen wir uns ruhig. Es ist keine Fantasie. Es ist die Sonne. Das ist das Fundament für die Freiheit der Menschheit, die Sonne. Seit Tausenden von Jahren war noch nie etwas anderes die Garantie für religiöse Freiheit. Freiheit vom Gesetz Gottes. Weg von diesem Gott, der uns einengt. Du sollst nicht. Das Symbol, das verehrt wurde, statt dem Schöpfer zur Ehre zu geben, wurde das verehrt, was die Früchte wachsen lässt und was Götzendienst. Tausende von Jahren, die Sonne, das Bindeglied aller Religionen seit tausend von Jahren. Und glauben Sie mir es, ich sage das nicht leichtfertig, ich habe mich vorher abgesichert. In zig Büchern aus der Archäologie und Religionswissenschaft wird das bestätigt, dass das Bindeglied aller Religionen seit tausend von Jahren die Sonne ist. Nur heute ist alles anders. Von wegen. Die Freiheit, die die Menschheit befreien soll, ist irgendein Licht, das die Welt erleuchten soll und befreien soll. Die Französische Revolution exportiert sich selbst, finanziert durch die Freimaurerei nach Amerika. Warum nach Amerika? Weil dort Menschen leben, die aus Europa geflohen sind. Warum sind sie denn aus Europa geflohen? Weil sie verfolgt wurden vom Papsttum. Weil sie nicht die Sonne verehren wollten. Das ist wie ein Krimi. Wie kann man diese Nation unterwandern? Das ist die Geschichte. Schauen Sie mal, die Sommerresidenz von Ludwig, dem Sonnenkönig, damit Sie eine Parallele sehen von diesem Fundament hier. Zu dem Fundament von Ludwig, von dem Sonnenkönig hier. Und jetzt, Moment. Wenn Sie jetzt sagen, ich spinne, ich möchte mit Ihnen die Einweihungsansprache, einen Auszug lesen von dem damaligen Präsident der Vereinigten Staaten. Grover. George Grover oder so, ich sehe es gleich. Hören Sie zu, was er sagt in seiner Ansprache bei der Einweihung dieser Statue. Er sagt, Grover Cleveland. Wir werden nie vergessen, dass die Freiheit, von was? Ist egal. Die Freiheit, die hier ihre Heimat gefunden hat, auch soll ihr erwählter Altar nicht vernachlässigt werden. Was ist das, worauf sie steht, diese Statue? Ein Altar. Wozu dient ein Altar? Zur Verehrung. Von was? Sonne. Das wissen aber die Amerikaner noch nicht und auch nicht die Europäer und auch sonst niemand. Warum nicht? Weil sie lieber Bildzeitung, Time Magazine und andere Zeug lesen als die Bibel. Das ist die Wahrheit. Weil die Bibel durch den Propheten Daniel voraussagt, es würde in der letzten Zeit etwas geschehen. Große Erkenntnis würden die kriegen, die Daniel studieren. Und jetzt halten Sie sich fest. Warum in aller Welt werden plötzlich in den ganzen Hauptstädten und in vielen Großstädten der Welt die Freiheitsstatuen gebaut? Ja, warum denn? Hier in Lviv in der Ukraine, hier haben wir sie, die Freiheitsstatue sitzt hier, die Freiheit mit sieben Zacken. Hier in Michigan steht sie, in Lancaster in Großbritannien, in Buenos Aires steht sie, in Guangzhou in China steht sie, New York sowieso, Taipei, hier steht sie. Paris, überall, Tokio, Anfang, überall wird jetzt die Freiheitsstatue gebaut. In kleinem Format, in größerem Format. Warum? Es ist die Liberty enlightening the world. Wer steht denn da auf einem Sockel? Wer steht hier? Wer ist denn der Lichtträger in dieser Welt? Der Morgenstern. Lucis, Licht. Ferre, Trägern. Lucifer, der Lichtträger, der Morgenstern, der sich erhebt und Anbetung möchte, statt dass Gott angebetet wird. Liebe Freunde, das passiert in unserer Welt. Und während wir vor dem Fernseher sitzen und dort uns füttern lassen mit irgendwelchem Schwachsinn, Entschuldigung, aber so ist es. Während wir das auf uns berieseln lassen, durch die Medien, geschieht hier in der Realität eine Kriminalgeschichte. Die Verführung der Welt, die Vorbereitung für das Mahlzeichen des Tieres. Hier sehen wir sie, damals noch in God we trust, Liberty. Heute, in 2004, wird die Münze so geprägt, am Horizont kommt die Sonne hoch. So langsam wird's ernst. Die Spitze in Washington, wo die Pyramide ist, direkt im diesem Gebäude, im Kapitol, danke, im Kapitol, mitten in der Spitze, direkt senkrecht über der Spitze befindet sich was? Diese Frau, Liberty. Ich dachte, das ist eine völlig andere Frau. Dann habe ich studiert, ich habe geguckt, wer ist diese Frau? Ich wollte wissen, wer ist diese Frau? Plötzlich sehe ich und studiere, diese Frau heißt Liberty. Diesmal hat sie aber keinen Leuchter in der Hand, sondern das Schwert. Und wenn du nicht mein Bruder sein willst, der Bruderschaft der Nationen, dann wehe dir. Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Das war George W. Bush zur Zeit, als der Angriff auf die World Trade Center geschah. Wer nicht mit uns ist, gegen uns. Was haben die ganzen Nationen gemacht? Sie waren alle mit Amerika. Einem Showkrieg, einem Fake, damit man sich schön vereinigt in einem Kampf gegen einen Feind, den es gar nicht gibt. Natürlich gibt es Terror in dieser Welt. Na, selbstverständlich. Aber die, die vorgegeben werden, dass sie dieses Gebäude eingestürzt haben, das waren sie nicht. Anderes Thema. Und wenn man rübergeht, direkt unter diese Freiheitsstatue, die hier steht mit dem Schwert und auf der Brust die Sonne hat, und die bereit ist, dieses zu gebrauchen, um die Freiheit zu verteidigen. Ja, welche Freiheit? Die Freiheit, von der Paulus spricht? Von der Freiheit, die Jesus spricht? Nein, die Freiheit, die sich exportiert hat aus Frankreich nach Amerika, der sechsten Macht. Und die Menschen, die geflohen sind von dieser Macht und Freiheit wollten und die Konstitution schufen und dort das First Amendment sagten, jeder kann glauben, was er will. Er kann und auf die Bibel, dem Gott der Bibel, diese Konstitution gegründet ist. Dieses Land ist heute nicht mehr, was es ist. Es wurde unterwandert. Und ganz oben, in diesem Raum, wo die Touristen hingehen, sehen wir was? Die Sonne. Und wer drauf tritt, bekommt Glück, sagt man. Alles Zufall? Hier ist sie, die Sonne. Amerika, und wir befinden uns in diesem Prozess, dass das geschieht, was hier steht. Es ist noch nicht abgeschlossen. Es ist alles vorbereitet, dass Amerika übergeht zur Sonnenverehrung als offizielle Religion. Und diese Verehrung personifiziert in einer Person, in einer Statue, wo sie sagen, das ist unser Symbol. Und alle glauben, es ist die Freiheit. In Wirklichkeit steht dort Luzifer. Der Lichtträger, der die ganze Welt befreien will und befreien will von den Geboten Gottes. Du kannst von dem Baum essen. Kein Problem. Ess von dem Baum. Gott hat zwar gesagt, der Baum, aber du wirst sein wie Gott. Ess von dem Baum. Tu, was du willst. Das war unser Thema gestern. Der Angriff auf die 10 Gebote. Tu, was du willst. Und die Sonnenfeuer, liebe Freunde, wir stehen in einem Prozess, ich kann Ihnen das darlegen und ich werde es in den nächsten Abenden noch darlegen. Wir stehen in dem Prozess, wo der Sonntag als offizieller Tag der Verehrung per Gesetz verordnet wird. Und Amerika wird die erste Nation sein, die dieses Gesetz verhängt. Ich zeige Ihnen das noch. Schauen Sie mal, am 11. September, was hier gesprengt wurde. Haben Sie mal gesehen, was zwischen dem World Trade Center unten auf dem World Trade Plaza war? Das ist die World Trade Plaza. Was ist das? Hier sieht man es in klein. Hier sind die zwei alten Gebäude. Tower 1 und Tower 2. Was ist hier, dieser Platz? Die Sonne. Jetzt stelle ich eine Frage. Bitte nicht mich falsch zitieren. Das ist mir sehr wichtig. Jetzt stelle ich Ihnen eine Frage. Kann es sein, dass hier 4000 Menschen geopfert wurden? Für umsonst. Damit die Menschheit eins wird im Kampf gegen einen Feind, den es nicht gibt. Vereinigung. Und wenn es nicht schnell genug geht, dann muss man nachhelfen, dass die Menschheit sich vereinigt. Lasst uns einen Turm bauen. Der Turm ist nicht ein realer Turm in Offenbarung. In Offenbarung spricht es von einer Stadt, die Babylon heißt. Aber im Alten Testament, was der Typus ist für den Antitypus, geht es nicht um eine Stadt. Da geht es um eine Stadt und einen Turm. Wo in der Offenbarung ist der Turm? Wo? Das Human Network ist der Turm. Das beweisen alle Grafiken und Medien, dass das Dreieck das menschliche Netzwerk ist. Und da fehlt noch was, dass das menschliche Netzwerk eins ist, damit sie wirklich eins sind in ihrer neuen Religion, die Sonne. Dann schreibt uns Offenbarung 17, das ist das, was wir hier eigentlich studieren, ich habe es noch gar nicht erwähnt, dass hier eine neue Macht kommt. Also, wir haben 5 Mächte bis zur Französischen Revolution. Die Macht an der Französischen Revolution bekommt eine Wunde, sie wird behindert in ihrer Machtausübung, sie wird abgelöst. Durch wen? Durch Amerika. Die Französische Revolution wurde nie eine Weltmacht. Niemals. Eine Ideologie ja, aber nie eine Weltmacht. Amerika wurde Weltmacht. Sie ist momentan Weltmacht. Noch. Wer ist die nächste Weltmacht, die Amerika ablöst? Schauen Sie mal. Das Weltethos, was ist eigentlich das höchste Element, das im Weltethos als Religion, als Verehrung akzeptiert wird? Haben Sie eine Ahnung? Soll ich es Ihnen zeigen? Sie werden staunen. Das ist das offizielle Logo auf der Seite von Professor Hans Küng. Das hier ist das offizielle Logo. Die Menschheit, die sich beugt, und auf die Erde zeigt, und was scheint hinter ihnen? Na, so ein Zufall. Was ist das Weltethos? Die Vereinigung, das Unternehmen, das Projekt, um alle Religionen zu vereinen. Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Inklusive der Christen, die alle dem gleichen Kult folgen. Alle. Fast alle. Jesus. Wir haben die Sonne in den Vereinten Nationen dargestellt. Wir haben die Sonne im Weltethos. Wir haben hier die Erklärung zum Weltethos. Die Sonne dargestellt als diese Lotusblüte, die nichts anderes ist als die Darstellung der Sonne. Hier immer wieder, in allen Dingen, wo das Weltethos dargestellt wird, die Religionen, immer geht es um die Sonne. Sonne, 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 Sonne. Schauen Sie mal, was ich gefunden habe. Von einem Künstler im Vertreter des Weltethos. Und er malte das Weltethos. Was sehen Sie hier? Die Religionen Hand in Hand. Das soll vermutlich mal Mose sein, der die 10 Gebote dort in der Hand hat, das Judentum. Das hier ist vermutlich mal Krishna. Das hier soll wahrscheinlich Jesus sein. Hier mit dem Bart, das ist wahrscheinlich Mohammed, der Islam. Und hier der Buddhismus, Buddha. Die wichtigsten Weltreligionen offenbaren sich wie? Hand in Hand. Das Weltethos. Und jetzt staunen Sie. Was steht im Hintergrund? Die Pyramide. Als eine Stufe. Zur Erleuchtung. Wenn alle Religionen sich verbinden, kommt die wahre Erleuchtung der Menschheit. Die Menschheit wird befreit, indem sie die wahre Erleuchtung bekommt. Was ist die wahre Erleuchtung? Was scheint da oben in dem Abschlussstein? Was ist der Abschlussstein, der das Weltethos komplett macht? Die Sonnenverehrung. Alle Religionen werden verbunden durch die Sonne. Das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist zum Teil noch Zukunftsmusik. Aber ich sage es Ihnen heute Abend, damit Sie eines Tages Ihren Block rausnehmen und nachschlagen und sagen, ich war doch mal in Starnberg bei dem Vortrag. Wenn dieser Zeitpunkt kommt, und er steht unmittelbar uns bevor, dass die Sonnenverehrung eingebaut wird in den juristischen Katalog des Weltethos. Ich habe das Ihnen gestern gezeigt, dass die Juristen daran arbeiten. Schauen Sie mal, hier ist eine Jugendveranstaltung organisiert vom Weltethos. Was haben Sie hier? Das Sonnenrad. Und jetzt halten Sie sich fest. Das ist ein Werbeplakat, das ich im Internet, ich habe es hochvergrößert, deswegen sieht es so schrecklich aus. Hier ist ein Werbeplakat von der Organisation Weltethos in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen. Ein Kongress, der stattfand, ich glaube in Italien, ich muss nachschlagen. Und da steht hier, O presente de homem, o futuro de Deus, übersetzt, O du Geschenk für die Menschheit, O Gottes Zukunft. Jetzt sehen wir hier einen Globus, der Künstler hat sich ja was dabei gedacht. Er stellt die Welt dar und um die Welt herum sehen wir lauter Gebäude. Was sind das für Gebäude? Religiöse Gebäude und zwar von verschiedenen Religionen, Moscheen, Kirchen und so weiter und so fort. Das heißt, die ganze Welt verbindet sich in einer Gemeinsamkeit in ihrer Verehrung. Was wird hier verehrt? Hier steht ein Mensch, der hier, wo ist die Sonne? Dahinter, im Hintergrund. Sie steht noch nicht im Vordergrund. Aber der Zeitpunkt kommt, wo sie in den Vordergrund rückt, liebe Freunde. Noch ist es alles Tradition und irgendwelche antike Religion. Aber es gibt Leute, ich habe mit Leuten gesprochen, die Bescheid wissen. Die haben mir ins Angesicht gesagt, dass das, was ich ihnen gesagt habe, stimmt. Die Vertreter des Weltethos sind. Nun, wir kommen in das Schlussziel heute Abend. Jetzt muss ich dieses Buch, damit es nicht verstaubt, hier unten in die Hand nehmen. Wir haben bisher 7 Mächte studiert, die nach Weltmacht und Einigung der Religionen streben. Offenbarung, Kapitel 17, gibt uns einen interessanten Hinweis. Ich möchte Ihnen was vorlesen. Es ist das Geheimnis über die große Hure, Babylon. Und in Offenbarung wird gesagt, dass diese Hure eine Stadt und eine Kirche ist. Gleichzeitig eine Frau und eine Stadt. Eine Frau und eine Stadt. Ich habe Ihnen gezeigt, dass eine Frau in der Bibel entweder die Braut ist oder die Antibraut, die Hure. Und dieses Kapitel, lernen Sie es mal zu Hause, brauchen Sie nicht sofort zu verstehen. Ich habe Jahre dran studiert und ich verstehe nicht jedes Detail, bisher immer noch nicht ganz jedes Detail. Aber eine Sache verstehe ich mittlerweile. Hören Sie mal. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich, Vers 7, zu Johannes, der das jetzt alles sah, diese Hure und das Ganze, was ihm prophetisch gezeigt wurde, der versteht es nicht. Johannes auf Patmos versteht nicht, was ihm gezeigt wird. Und der Engel, der jetzt zu ihm kommt, sagt, warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und 7 Häupter und 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, und ein Tier ist immer ein Symbol für politische Macht. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen, ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, das gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird. Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind 7 Könige. Abgesehen, dass ich nur eine Stadt kenne, die auf 7 Bergen gebaut ist, birgt dieser Text noch ein interessantes Detail. Hören Sie zu. 5 sind gefallen. Ich zitiere jetzt, 5 Könige sind gefallen. Einer ist, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der 8. und ist einer von den 7. Und er fährt in die Verdammnis. Was war die erste Macht, die sich zum Ziel genommen hat, gegen Gott ein Reich auf dieser Erde aufzurichten? Die erste Macht. Babylon, da steht in 1. Mose Kapitel 10, eindeutig. Nimrod war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Davor gab es schon andere Kulturen, die auch mächtig waren. Aber die anderen Kulturen haben es nicht sich zum Ziel gemacht, gegen den Schöpfergott ein System aufzubauen in Form einer Stadt und eines Turmes. Der babylonische Turm, die Einigung gegen Gott. 5 sind gefallen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, das kaiserliche Rom, abgelöst durch das päpstliche Bischofstum, das Papsttum nach 476. Dann ab 538, offiziell. 5, sagt die Offenbarung, sind gefallen. 1798 bekommt das Papsttum eine tödliche Wunde und verliert seine Macht. 5 sind gefallen. Einer ist, der andere ist noch nicht da. Wenn er kommt, wird er eine kleine Zeit bleiben. Und der 8. ist einer von den 7. Wir haben jetzt gerade 6 Stück behandelt. 5, nach der Französischen Revolution, die dem Papsttum eine Wunde versetzt hat, schafft es die Französische Revolution durch die Freimaurerei, Amerika zu unterwandern und dieses Nation, die wirklich göttlich ausgerichtet war nach ihrer Konstitution, auf einen Weg zu führen in eine Freiheit, die keine ist. Einer ist und wird nur eine kleine Zeit bleiben und wird seine Macht weitergeben an den 7., das Weltethos, der wird nur eine kurze Zeit bleiben. Und wer ist der 8., der einer von den 7 ist? Da ist eine Macht, die nicht ganz verschwindet, die nur eine tödliche Wunde bekommt. Schau mir mal, was passiert in der Geschichte. Es ist unfassbar. Benedikt, Nationaler Kongress der Eucharistie in Bari 2005. Der Sonntag ist die Identität der christlichen Gemeinde und das Zentrum ihres Lebens und ihrer Sendung. Wir können nicht leben, ohne am Sonntag zusammenzukommen. Die Garantie, um zusammenzukommen. Nur Christen, die im Einklang mit dem Sonntag leben, können Hoffnung empfangen. Christen der Gegenwart werden die entscheidende Bedeutung der sonntäglichen Feier wiederentdecken. Der sonntäglichen Feier. Woher kommt diese sonntägliche Feier? Aus dem Heidentum, aus der Antike. Und da heißt es, die Christen werden das wiederentdecken. Amerika ist eine christliche Nation gewesen. Barack Obama sagt heute, we are no longer a Christian nation. We are a Buddhist nation, Hindu nation. Das hätte mal ein Präsident vor 100 Jahren gesagt. Den hätten sie am selben Tag noch vor die Tür gesetzt. Am selben Tag, vor 100 Jahren. Ich habe Ihnen gesagt, der Papst durfte bis Anfang 1960 noch nicht mal nach Amerika einreisen. Es war verboten per Landesgesetz. Haben Sie vorhin das Videoclip gesehen, was passiert? Unfassbar. Diese Nation gestaltet sich um. Die sonntägliche Feier. Sine Dominico non possumus. Ohne Sonntag können wir nicht leben. Und jetzt schauen Sie, was passiert. Die Werbung fängt an, das Thema aufzugreifen. Ohne Sonne gäbe es kein Leben auf Erde. Beten Sie sie an. Vor kurzem war ich in Österreich unterwegs dienstlich. Wir fahren als Familie in unserem Auto. Plötzlich sagt meine Frau, oder wer war es, einer meiner Söhne, schau mal dieses Werbeplakat. Da stand drauf, bete die Sonne an. Großes Plakat. Keine Opel-Firma. Da war nichts drauf. Ich glaube, eine Sonnenblume oder sowas. Beten Sie die Sonne an. Groß, ein Plakat. Das ist das zweite Plakat, das ich mittlerweile gesehen habe, wo aufgefordert wird, in der Öffentlichkeit die Sonne anzubeten. Jetzt kann man langsam konkreter werden. Denn seit 20, 30 Jahren wird in den Medien die Menschheit vorbereitet durch Symbole und durch okkulte Symbole und durch die Sonne. Omnipräsenz der Sonne, überall, an Häuserwänden, überall ist die Sonne. Jetzt wird Klartext geredet, jetzt kommen Werbeplakate, beten Sie die Sonne an. Ja, Tauber, du spinnst ein bisschen überdreht, übernächtigt, kann sein, du bist vielleicht, hast zu viel Koffein oder sonst was. Ich trinke keinen Kaffee. Ich bin auch nicht übernächtigt. Ich bin auch noch bei Trost. Aber ich bin nicht dumm und ich lasse mich nicht verkaufen. Was hier geschieht, ist ein Plan. Es ist eine klare Strategie, die Menschheit zurückzuführen zu einem antiken religiösen Kult. Und das ist, was der Weltethos will. Was sagt die Bibel? Ohne Sonntag können wir nicht leben. Die Bibel sagt in den 10 Geboten, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und was darin ist, das Meer und die Wasserquellen. Und er ruhte am 7. Tag und er heiligte ihn. Kadosch, absondern. Er hat ihn abgesondert von 6. Weg damit, das ist was Besonderes. Nein, die Menschen sagen, nee, die Sonne ist viel besser. Ist auch ein gutes Emblem für die, überhaupt für Jesus. Passt gut. Der Morgenstern. Gestern haben wir uns die Frage gestellt, liebe ich denn Gott wirklich? Denn liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Nicht die Menschenpflichten, die Gebote Gottes. Schauen Sie mal, als ich mit einer Jugendgruppe eine Studienreise gemacht habe, zurück von Sizilien durch Rom, haben wir uns den Vatikan angeschaut. Ich habe ihm ein paar Sachen gezeigt, habe ein paar Fotos geschossen. Hier ist das Grab von von Alexander dem VII. Und dieser hat beauftragt, nach seinem Tod das Grabmal so zu machen, dass die 4 Tugenden der Fides Catholica dargestellt werden. Nämlich Veritas, also die Wahrheit, die Hoffnung, die Liebe und die... Ja, stehe ich auf der Leitung. Gut, eine, die mich vor allem interessiert, ist die Tugend. Veritas, das war unser Thema gestern, Caritas in Veritate. Die Veritas ist hier vorne. Hier steht sie. Die Fides Catholica, die Tugend, Veritas, Wahrheit, steht mit ihrem Fuß worauf? Auf der Welt. Sieht man das hier? Soll ich es größer machen? Hier steht sie mit dem Fuß auf der Welt. Die Wahrheit, die weltumspannende Wahrheit, das ist ja der Begriff Catholica, hat was im Arm? Die Sonne. Und sie herzt die Sonne. Sie zeigt ihre ganze Liebe und Hingabe an die Sonne. Das ist Realität. Es ist blanker Sonnenkult. Die Sonne ist ein wunderbarer Stern. Ich liebe die Sonne. Wird man braun? Kriegt man Vitamin D? Die Sonne ist gut. Denn als die Erde geschaffen wurde, sagt Gott nach jedem Tag. Und siehe, es war sehr gut. Ist die Sonne gut? Ja oder nein? Gut, nein, sehr gut. Sie können gar nicht ohne leben, ohne die Sonne. Aber Gott hat sie nicht gemacht, damit sie verehrt und angebetet wird. Das nennt die Bibel Sünde. Wer sagt denn überhaupt, was Sünde ist? Das Gesetz. Römer 7, Vers 7. Ich wüsste nicht, dass ich begehre, würde das Gesetz nicht sagen, du sollst nicht begehren. Woher weiß ich denn, dass ich andere Götter nicht anbeten soll, wenn nicht steht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, du sollst keine anderen Götter haben. Das heißt, um das zu realisieren, liebe Freunde, und das war das Thema gestern, muss das Gesetz weg. Schauen Sie mal, den Morgenstern, wie er sich heute entpuppt. Luzifer, hier ist ein Ausschnitt aus einer alten esoterischen Zeitschrift, ich habe das hier gefunden. Der Lichtträger, Luzifer, Lichtträger. Und wie wird er dargestellt in der esoterischen Zeitschrift? Als Stern, der leuchtet, als die Sonne. Das ist sein Emblem. Das ist das Zeichen seiner Autorität, der Morgenstern. Er möchte nämlich anstelle von Jesus, möchte er der wahre Morgenstern sein. Liebe Freunde, das ist ernst. Paulus warnt und sagt, das ist auch kein Wunder, dass es falsche Priester und falsche verführerische Lehrer gibt. In 2. Korinther 11, 14, er sagt, das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich worin? Als Engel des Lichts. Das ist seine Technik. Satan hat eine Handschrift und das ist, er verstellt sich als Wahrheit, als Licht. Das ist bei ihm krankhaft, in ihm drin. Er möchte sich als Licht darstellen. Warum? Weil er weiß, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Schauen wir, wie sich jetzt in der letzten Zeit die Kräfte bündeln. zu einer falschen Dreieinigkeit, die alles vorbereiten, was ich gerade gesagt habe. Offenbarung 16, Vers 13. Ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche. Hier sind drei Mächte, die ein Ziel haben. Es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, um auszuziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Ein großer Krieg gegen Gott. Drei Mächte. Drei Mächte, die das gleiche Denken und das gleiche Manifest haben, die gleiche Ideologie haben. Exakt drei Mächte, die sich einigen in ihrer Kräftebündelung. Et pluribus unum, aus vielen eins. Sie sind der Garant für die neue politische Weltordnung. Ein ehemals protestantisches Land wird vor unseren Augen zu einem katholischen Land. Nichts geht gegen katholische Menschen, das ist nicht der Punkt. Es geht hier um den Sonnenverehrungskult. Dann die ganzen gottesleugnenden Religionen und Philosophien kann man zusammenfassen unter dem Geist der Freimaurerei und der Französischen Revolution. Gleichheit, aber ohne Gott. Einigkeit, aber ohne Gott. Brüderlichkeit, aber ohne Gott. Das ist das, was alles reinpasst. Vom Kommunismus zum Okkultismus, Satanismus, egal was Gott leugnet. Alles passt hier gut rein. Weltstaatlichkeit, der Humanismus. Und dann haben wir eine dritte Macht. Eine christlich-religiöse Macht, die aber gleichzeitig ein Staat ist. Ut unum sint, exakt die gleiche Philosophie, et pluribus unum, Gleichheit, einige Brüderlichkeit, ut unum sint. Es geht um die Weltkirche. Drei Kräfte, drei unreine Geister, die zu den Menschen gehen, um sie zu vereinigen in einen Krieg gegen Gott und die mit ihm sind. Die Bibel nennt diesen Krieg Harmagedon. Das ist kein dritter Weltkrieg mit Atombombchen. Das ist ein geistlicher Krieg, der vorbereitet, wie die Menschen sich entscheiden. Und hier wird es spannend morgen. Wer ist es, das Tier aus dem Meer? Wer sind diese drei Mächte? Wer steckt hier dahinter? Und ich möchte Sie einladen, dass Sie morgen sich Zeit nehmen. Es wird so spannend, wie der letzte Abschnitt in der Weltgeschichte auf der Bühne sich formiert in einem spirituellen Kampf, in einem Krieg, wie alle Menschen Ja sagen zu einer Einheit, von der sie nicht wissen, was sie wirklich annehmen. Wir werden morgen diese Frage stellen. Heute möchte ich mit einer Verheißung schließen für Sie auf dem Weg nach Hause. Mir hat mal jemand gesagt, in unserer Ausbildung hat uns jemand gesagt, hör dann auf, wenn es am spannenden wird. Und das möchte ich heute Abend praktizieren. Wer sind diese drei Mächte und wie entfalten sie das? Morgen wird es darum gehen, um eine Prophezeiung aus dem Psalmen. Und es wird genau vor uns, und ich werde es durch Zeitungsartikel, durch Interviews belegen, was wir heute gesehen haben. Ich möchte Sie mit einer Verheißung nach Hause gehen lassen. Diese Verheißung finden wir in Johannes. In Johannes Kapitel 8 und dort in Vers 32. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir an Bord bleiben. Wir haben uns das Ziel gesetzt, in 6 Tagen die Zeitgeschichte und die Weltgeschichte in den Kontext dieses Buchs zu setzen. Wir werden morgen einen Baustein zu den Puzzles hinzufügen, wo Sie staunen werden. Jesus hat gewarnt vor einem Gräuel, das Verwüstung anrichten würde und das sich an eine Stelle setzen würde, das die Bibel nennt heilige Stätte. Wenn Sie interessiert sind, was Jesus damit meinte, dann freue ich mich auf morgen. Für heute möchte ich Gott einladen, dass er uns Frieden gibt. und mit diesem Frieden nach Hause gehen lässt. Wir leben gerade in Erfüllung von biblischer Prophetie. Und ich freue mich auf den morgigen Tag, wenn wir das Geheimnis weiter lüften. Ich lade Sie ein, heute Abend mit mir einen stillen Moment zu haben, wenn ich wieder wie jeden Abend Gott einlade, unsere Gedanken anzuregen, unsere Gedanken zu lenken. Lade Sie ein, sitzen zu bleiben und mit mir ein Abendgebet zu sprechen. Lieber Vater, wir kommen an diesem Abend zu dir. Es scheint so irreal, was vor unseren Augen sich abspielt. Wir sind trainiert worden durch Hollywood, durch erfundene Geschichten, durch Märchen, durch Science Fiction. Und deswegen haben wir manchmal so große Schwierigkeit, die Realität noch zu fassen. Wir haben die Wahrheit schon vor langer Zeit eingetauscht gegen Märchen. Ich möchte dich herzlich bitten, heute Abend für uns alle hier, hilf uns, dass wir das erleben, was du versprochen hast. Wenn wir dir die Weltgeschichte an deinem Wort und durch dein Wort studieren, sagst du, dann sind wir wahrhaftige Schüler. Du sagst aber noch mehr, du sagst, dass wir dann die Wahrheit erkennen werden. Und dass diese Wahrheit uns frei macht. Echte Freiheit, nicht die Befreiung der Menschheit durch irgendeine Erleuchtung. Wir wollen von dir erleuchtet werden. Durch Licht, das von deinem Thron kommt und nicht von menschlicher Macht. Ich bitte dich, Herr, heute an diesem Abend, dass wenn wir nach Hause gehen, du uns deinen Frieden schenkst. Du hast es versprochen. Führ uns doch bitte zurück, wenn wir dieses gewaltige Studium fortführen und sehen, wenn wir nicht voreingenommen sind, wie sich die Prophezeiungen Daniels vor unseren Augen erfüllen. Ich bitte dich jetzt, Herr, schenke uns die nötige Zeit zum Verdauen, darüber nachzusinnen, und hilf uns, dass wir das weiter studieren, persönlich. Du hast gesagt, prüft alles und das Gute behaltet, Herr. Wir wollen das tun. Ich danke dir für die lieben Menschen hier und ich bitte dich, führ uns morgen wieder zusammen. So bitte ich dich jetzt, schenk uns deinen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, und hab Dank, dass du da bist, auch wenn unser Auge dich nicht physisch sieht. Aber deine Liebe umgibt uns und die Klarheit und die Wahrheit, die immer deutlicher wird vor unseren Augen. Wir loben und wir danken dir. Amen.